Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und wir, Manu und ich, der Manu ist auch dabei. Guten Morgen.
Hallo.
Wir haben nach der Xbox PK eine charmante Dame getroffen. Die ist nämlich heute auch zum ersten Mal bei uns zu Gast. Wir haben sich dann quasi gleich, so ist das halt mit Podcastern. Wenn man da irgendwo denen über den Weg läuft, dann wird man gleich rekrutiert als Gast und dann kommt man da nicht mehr raus aus der Nummer. Guten Morgen, Maike.
Guten Morgen, hallo.
Maike, du bist eine Kollegin von Lisa bei eGames, aber vielleicht führst du selber nochmal aus, woher man dich kennen könnte und was du so machst und woher dein Bezug zu Games kommt.
Ich bin nicht mehr bei eGames, ich bin mittlerweile bei Netzfeld und arbeite da jetzt eben als Videoredakteurin, war jetzt auf der Gamescom eben vor Ort mit meinem Kollegen und wir haben uns da halt die Xbox PK angeschaut und so ein bisschen was von der Messe mitgenommen, was man so macht, ihr kennt das ja.
Okay, dann tut's mir leid. Ich dachte irgendwie, aber ihr wart doch mal Kollegen, oder?
Genau, wir waren Kollegen. Wir kennen uns noch aus den alten Game One-Zeiten. Da hat sie gearbeitet, ich habe da gearbeitet. Die Jungs sind ja jetzt unter dem Namen Rocket Beans besser bekannt. Ja, und daher kennen wir uns und haben auch immer noch Kontakt, so genau. Wie man das eben macht.
Das muss man nämlich zu meiner Verteidigung dazu sagen, weil ich das erste Fettnäpfchen ja gleich mitgenommen habe, dass du uns im Vorgespräch noch schöne Grüße von Lisa ausgerichtet hast. Und ich deswegen dachte so, ja klar, wenn wir Kollegen sind, dann haben sie sich ja im Büro gesehen und so, aber gut. Wurscht. Gamescom ist vorbei. Manu, wir sitzen jetzt zu Hause. Man hört das an den... Beziehungsweise man hört es nicht, wie sie hören, hören sie nicht.
An den fehlenden Hintergrundgeräuschen.
Ja. Ich kann aber trotzdem mein Glas runterschmeißen, um noch so ein bisschen Authentizität herzustellen. Wir haben es geschafft, quasi wir sind jetzt wieder zu Hause und haben uns gedacht heute, wir lassen das nochmal so ein bisschen so Revue passieren, vielleicht den einen oder anderen Aspekt, den wir einfach im Eifer des Gefechts nicht mehr haben besprechen können. So ein paar Sachen, das hat halt einfach nicht mehr gepasst. Oder wir haben uns vorgenommen, da besprechen wir drüber, aber dann haben wir es irgendwie alle vergessen. Das ist so der Sinn der Sache, ne Manu?
Genau. Und auch ein Ereignis, was dann nach dem letzten Podcast auch erst passiert ist. Deswegen mussten wir beim vierten Podcast ja auch ein bisschen früher abbrechen, weil wir noch zur Premiere zu Video Games Live gegangen sind. Das ist diese Konzertreihe, zu der wir neulich auch ein Interview hatten im Vorfeld, die weltweit rumtourt. Ich stelle mir gerade so einen Kontrabass-Typ vor, der an seinem Gerät da rumturnt. Nein, tourt natürlich. Die waren auch schon ein paar Mal in Deutschland, aber zum ersten Mal jetzt im Rahmen der Gamescom, an dem Gamescom-Freitag, Samstag und Sonntag, also heute quasi zum Tag der Aufnahme, sind die dann nochmal da. Und ich denke mal, das wird eine feste Tradition werden, weil es halt einfach wie die Faust aufs Auge passt.
Ja, es ist halt perfekt, weil du hast da das ganze Publikum, was zu so einem Konzert gehen würde, hast du halt vor Ort und ich glaube, viele Leute machen es dann halt, wenn sie ein Tagesticket haben oder sogar mehrere Tage da sind, sagen dann halt, ja gut, das nehmen wir dann abends auch noch mit, wenn das schon mal da ist.
Vor allem, weil es in der Messe ist, du musst das Gelände ja nicht mal verlassen.
Genau, das stimmt.
Was Vor- und Nachteil gleichzeitig ist.
Das auch, da kommen wir dann mal später dazu. Deswegen, Maike, du warst nur 2 Tage da, du warst Mittwoch, Donnerstag da, ne?
Genau, also ich bin Dienstag angereist zur Microsoft PK, war dann halt Mittwoch, Donnerstag auf der Messe. Und hab mir da so ein bisschen was angeguckt, aber es war echt voll. Also ich fand's unfassbar. Also gerade schon Mittwoch, wo ja viele Wildcards und so vergeben wurden, das kannst du ja gar nicht mehr machen. Also gerade als Familie oder so ist Gamescom wirklich schwierig.
Also ich möchte an der Stelle gleich mal die Wildcards so ein bisschen rausnehmen aus der Diskussion, weil die werden immer gerne beschimpft und so, dieses, ja, das sind ja alles die Wildcards. Ich glaube, das sind gar nicht die Wildcards. So, das ist immer so ein bisschen so ein Trugschluss, weil man halt denkt so, naja, was sind denn das alles für Leute, die hier rumrennen? Also ich habe eine Szene gesehen, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat oder beziehungsweise ich wusste das eigentlich vorher auch schon, aber das hat nochmal so ein Reminder. Da kam ein Vater mit, oder ich weiß nicht, ob es ein Vater war, aber es kam jedenfalls ein älterer Mann und der hatte irgendwie 10 so Kinder im Alter von 10 bis 15 dabei oder sowas. Und dann hatte der so einen dicken Stapel Besucher aus, also hier so Trade Visitor, Ausstellerausweise. Und hat dann einfach so jedem eins gegeben. Und das war halt so dieses, okay, keine Ahnung, vielleicht ist der einfach, arbeitet der halt bei irgendeinem Großhändler oder bei einem Einzelhändler oder bei irgendeiner Firma, die halt quasi Games-Bezug hat. Und das ist ja ein sehr weites Feld, weil im Grunde kannst du ja alles irgendwie mit Games in Verbindung bringen. Zum Beispiel ein Großhändler oder ein Einzelhändler, der halt sagt, ja, ich verkaufe halt auch mal irgendwie Spielzeug. Es ist ja mittlerweile auch ein größeres Feld, was da auf der Gamescom gezeigt wird. Und der halt sagt, ja, ich stelle mir halt so Skylanders-Figuren oder irgendwelche Yu-Gi-Oh!-Karten habe ich halt auch in meinem Geschäft. Also gehe ich da halt hin und schon kann er eigentlich argumentieren, warum er auf der Gamescom sein sollte.
Genau, und diese Trade-Ausweise, also die Fachbesucher-Tickets, die kannst du kaufen und als Medienpartner, nicht als Medienpartner, als Fachaussteller oder so weiter, kriegst du auch ein Kontingent, weil du ja Mitarbeiter hast. Also ein Bekannter von mir zum Beispiel arbeitet als Schauspieler in Köln und der wird dann halt zum Beispiel auch gebucht auf dem Stand, um zum Beispiel jetzt als maskierter schlechter bei Until Dawn oder als Nathan Drake Double oder so rumzulaufen. Und das sind natürlich dann alles Fachbesucher-Tickets, weil die müssen ja natürlich frühzeitig rein, um auf dem Stand parat zu sein. Und das sind alles unpersonalisierte Tickets.
Aber das finde ich gar nicht so schlimm, wie jetzt irgendwie, dass die Messe an sich so viele Besucher reinlässt. Also ich habe am Donnerstag zum Beispiel mit einem Freund von mir gesprochen, der da auch eben arbeitet für diese, na, ich darf jetzt nicht sagen, was das ist, aber er arbeitet halt für einen großen Bereich auf der Gamescom und muss da eben auch managen, dass die Besucher irgendwie durch die Gänge kommen und so. Und er meinte halt auch so, das geht halt nicht, wenn da jetzt mal Panik ausbricht, so.
Ich fand es dieses Jahr aber deutlich besser geregelt. Also die haben das schon so gemacht. Also die haben ja zum Beispiel die Halle 11 diesmal noch als Eingang geöffnet. Das ist die Halle direkt neben diesem Haupteingang, um die Besucherströme einfach über 4 Eingänge jetzt zu lenken. Und innen drin werden ja dann auch wie so Einbahnstraßen gemacht. Aber bei diesem kleinen Nadelöhr mit der Rolltreppe geht es dann zum Beispiel ab gewissen Zeiten dann nur noch runter. Und die anderen müssen irgendwie außen über das Parkdeck laufen. Da hat sich ja schon ein bisschen was getan. Also es ist zwar berstend voll weiterhin ab Donnerstag, Freitag, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, als wäre es unkontrolliert.
Ja, das finde ich halt schwierig. Also genau das ist halt der Punkt, wo ich mir so denke, ja, lass da mal eine Massenpanik ausbrechen. Ich möchte das nicht beschwören oder so. Aber dadurch, dass ja jetzt auch bei dieser Gamescom wieder neue Besucherrekorde gebrochen wurden, denke ich mir halt so,
Das wollte ich nämlich gerade noch sagen, um das kurz noch mit Zahlen zu untermauern, was ihr jetzt auch schon gesagt habt. Also wir haben tatsächlich dieses Jahr, was wir auch im Vorfeld schon irgendwie vermutet hatten, weil es war ja schon 2 Wochen vorher alles ausverkauft und so, den Besucherrekord wieder geknackt. Also 350.000 Menschen waren jetzt da innerhalb der ganzen Zeit da.
Ja, und das, also wenn ich jetzt mir als Mutter das vorstelle, mit dem Lütti da durchzumarschieren, finde ich das echt krass. Ja. Also
man die Messe, die Messe auch hat noch ordentlich Platz. Also ich würde A, keine Kinder auf die Messe mitnehmen, das ist völlig, macht überhaupt keinen Sinn, ehrlich gesagt. Und wenn man da einzeln als Gruppe da durchzukommen, ist natürlich schon verdammt schwer, klar. Aber die Messe hat ja auch vergrößert. Also es gab mehr Hallen und mehr Fläche diesmal. Und wir haben es ja auch gesehen, als wir zu dem Videogames Live-Konzert gegangen sind, da ist noch ordentlich Platz. Also man könnte schon noch, Köln ist nicht zu eng für die Messe. Das scheint nicht das Problem zu sein, aber der Ansturm ist halt einfach enorm.
Ich habe halt das Problem, mittlerweile ist die Gamescom halt so eine Multifunktionsmesse. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, das auseinanderzureißen, indem man halt sagt, so, also manche Leute gehen ja nur dahin, um irgendwelche E-Games, sage ich schon, das auch, aber E-Sports-Sachen zu sehen. Ja. So, und da kannst du halt sagen, die schauen sich gar kein einziges Spiel an während der ganzen Messe, sondern die gehen halt dahin, weil sie irgendwie sehen wollen, wie Team, was weiß ich was, gegen das andere Team halt spielt oder weil wie halt die Dota-Finals oder sowas stattfinden, so. Und dann gibt's halt Vollflieger halt hingehen, um irgendwelche YouTuber zu sehen. Die finden ja dann natürlich parallel dann auch, in der Lanxess Arena findet ja auch nochmal dieses YouTuber-Treffen statt, aber die haben ja dann ganz oft so, ein Gronkh oder sowas ist ja dann auch irgendwie, ja, ich bin 14 Uhr bin ich bei Square am Stand und um 18 Uhr gibt's dann Autogrammstunde bei Ubisoft oder was weiß ich was. Und das habe ich eben auch das Gefühl, manche gehen halt nur dahin, um die dann da zu treffen. Und deswegen.
Aber meinst du echt?
Ja, ganz viele.
Also meinst du, das Publikum ist wirklich so groß für die E-Sport-Szene?
Ja, die haben eine eigene Halle. Also das ist eine Halle, wo nur E-Sport stattfindet.
Aber ich habe die Empfindung jetzt nicht so wirklich gehabt, dass wirklich Leute da nur am Start waren, um irgendwelche Matches zu sehen. So auch gerade irgendwie ESL oder so. Also YouTube jetzt mal außen vor gelassen. Da waren bestimmt Leute da, die nur deswegen da waren. Aber so den Großteil der Besucher habe ich echt nur so empfunden, dass die wirklich für die Spiele da waren.
Also ich glaube, das mit dem YouTube ist schon ein extrem hoher Faktor geworden in den letzten 2 Jahren. Das muss, glaube ich, irgendwie ein bisschen entzerrt werden, weil diese YouTube-Bühnen halt auch komplett eben auf den Publisher-Ständen ist, weil die natürlich das Publikum auch damit anziehen wollen. Das ist ja nachvollziehbar. Wenn die Leute eh schon da sind, dann buchst du sie natürlich auch, damit die Leute zu dir an den Stand kommen und die Spiele mit angucken. Und Leute wie Gronkh und Pete Smead und so weiter und auch LeFloid, die haben diesen Spielebezug. Von daher passt es ja auch für die Publisher gut. Dann gibt's ja noch mal diesen separaten YouTube-Days. Da kommen ja auch die Leute hin, die gar keinen Spielebezug haben, also die ganz andere Themen auf YouTube auch abdecken. Ich glaube, die Leute sind auch gar nicht so sehr, die dann oft auf der Gamescom rumrennen, außer sie interessieren sich dann halt auch für Spiele und nehmen das dann gleich mit. Aber ich gebe da Daniel recht, es gibt, glaube ich, inzwischen sehr viele Gruppierungen, auch die ganzen diese Cosplay-Geschichte und so weiter. Es wäre sicherlich irgendwie vielleicht eine Möglichkeit, das ein bisschen zu entzerren, dass man halt den Pressebereich zum Beispiel halt wirklich separat hält und da vielleicht noch den vielleicht komplett abschließt, bevor dann die Publikumsmesse losgeht oder irgendwie so. Also und diese YouTube-Geschichten irgendwie auch nochmal separiert. Aber andererseits will die Messe Köln oder die Gamescom ja auch diese Besucherrekorde erreichen. Also ich glaube, da beißt sich das immer wieder so selber in den eigenen Schwanz.
Ja klar, das ist auch gewollt, aber die wollen ja auch jedes Jahr dann wieder die Schlagzeile schreiben, so ja, neuer Besucherrekord und populärer denn je und was ist hier was. Also klar, deswegen, es ist ja auch immer so eine Kostenfrage, weil du hast vollkommen recht, Manu, es gibt ja noch Hallen und es wäre auch ohne Probleme möglich, das nochmal zu vergrößern. Aber das ist natürlich auch eine Kostenfrage, weil du musst halt den Publisher, also wenn du dem Publisher sagst, hey, ihr könnt die doppelte Standfläche haben zum gleichen Preis, dann machen die das natürlich so. Ja. Aber das macht natürlich die Messe nicht, weil die will ja auch Geld verdienen. Das heißt, die Publisher, die kalkulieren ja auch und wenn du denen halt sagst, ja, ihr könnt eine halbe Halle bekommen, aber dann müsst ihr da, was weiß ich, 500.000 Euro oder keine Ahnung, was es kostet, zahlen, dann sagen die natürlich...
2,50
Ja, 2,51 bestimmt, aber nee, aber dann sagen die natürlich, ja, nee, wollen wir halt nicht, weil wir haben ja auch unsere Budgets, also das heißt, du kannst natürlich eine neue Halle anbieten, aber dann musst du die auch voll bekommen und die werden ja auch kaum mit den Preisen runtergehen, mit den quasi Flächenpreisen, die Köln-Messe verlangt, also es ist irgendwie immer noch ein schwieriges Thema, aber ja, ich weiß nicht, also finde ich ganz interessant, Maike, dass du sagst, ja, ich glaube kaum, dass E-Sport so viel anzieht, also ich hatte schon das Gefühl, dass das ein Publikumsmagnet ist.
Naja, ich habe ja auch hier bei eGames relativ viel bei diesem E-Sport-Thema mitgearbeitet so. Und gerade in Deutschland ist ja auch FIFA, so was E-Sport jetzt angeht, relativ populär. Aber so Sachen wie Dota oder hier andere Shooter oder so, das ist halt nicht so, wo ich sag, okay, da sagen meine Freunde, die jetzt nicht mit Games so zu tun haben, nichts mit E-Sport wirklich am Hut haben, ey, dafür fahre ich auf die Gamescom. So, das ist bei mir halt noch nicht vorgekommen. Dementsprechend denke ich eben, dass das, ja, unrelevant ist das falsche Wort vielleicht, aber ich denke nicht, dass das der Hauptpublikumsmagnet ist, um auf die Gamescom zu fahren. Und ich glaube auch nicht, dass sich eine Extra-Messe, wenn man das jetzt irgendwie abspaltet von Gamescom oder Köln-Messe irgendwie, dass sich das rechnet. Also man sieht es ja bei diesen Turtle-Studios, die ja auch in Köln sitzen, die ja auch ihre Studios haben, wo sie öfter mal irgendwelche Tournaments oder so machen. Da sind dann vielleicht, keine Ahnung, 50, 60, 70, 100 Leute. Und es wird eben im Netz gestreamt, so, wo dann mehr Leute zuschauen. Aber ich glaube nicht, dass es in Deutschland so greift.
Ja, aber du hattest doch zum Beispiel das in der in Frankfurt da, dieses, das glaube ich war auch von der ESL.
ESL One, ja.
Ja, genau, da waren 30.000. Das sind 30.000 Leute.
Nur deswegen
hingefahren. Nur wegen E-Sports hingefahren, also.
Gut, ja, aber das war ja auch so ein Dota-Tournament, was jetzt halt nicht irgendwie so klein war. Wenn man das vielleicht auf der Gamescom machen würde, wenn man sagen würde, man legt das zusammen irgendwie, ESL One und Gamescom, dann klar, würde es sich rechnen, weil auch die Preise halt dementsprechend dotiert sind. Aber ich glaube nicht, dass das so viele Leute hinfahren für einen Cup, der zweitrangige Profiteams irgendwie anspricht, da sich so rechnen würde.
Ich denke, das wird sich aber auch noch entwickeln, dass da noch mehr Fokus da auch auf den E-Sport gelegt wird in Zukunft. Aber unabhängig jetzt davon, was unser Empfinden war, ob das zu voll war, ich meine, ich habe viele Leute gehört, die gesagt haben, boah, warum, wie tut man sich das an? Aber ich meine, der Besucherrekord zeigt ja auch wieder, dass die Leute wissen ja, dass es da so voll ist. Ich meine, das war die letzten Jahre immer so. Und aber ich habe eine wahnsinnig positive Stimmung weiterhin vernommen. Und die Leute, die sich das, die gehen bewusst dahin und wissen auch, dass da dieser Stress ist und dass da so voll ist. Und die Leute stellen sich aber bewusst diese 5 Stunden auch an für Spiele. Die Leute freuen sich, dass sie vielleicht wenig Spiele sehen, aber dann dafür ihre ganzen Freunde treffen. Also die Stimmung ist nach wie vor ungebrochen super auf der Gamescom und total friedlich und alle sind gut gelaunt und es gibt irgendwie keinen Stress und keinen Tumult. Deswegen, solange das diese Stimmung auch noch hat und die Leute da nicht irgendwie aggressiv werden, finde ich, ist es auch okay. Ich meine, wer da hingeht, weiß einfach, was er da auch bekommt.
Ja.
Ja.
Also das ist ja auch die gleiche Diskussion, die wir im letzten Jahr geführt haben, mit so, dass du halt sagst, ey, jedes Regionalliga-Fußballspiel ist, und da ist ein Bruchteil der Zuschauer da. Natürlich heißt jetzt wieder, quasi gefährliches Halbwissen und immer auf die Fußballfans und die sind ja auch zu 99,9% friedlich und so. Aber trotzdem, da ist mehr Polizei da, da passiert mehr, da ist mehr Gewalt und Alkohol im Spiel und sowas. Und
Polizei habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht.
Security. Ja, das stimmt. Ja, es war schon so, manchmal, also draußen hast du schon ein bisschen was gesehen, aber es war halt wirklich, dafür, dass das so ein Massenevent ist, ist es halt wirklich vernichtend wenig und es läuft ja auch alles sehr friedlich ab und das ist ja auch irgendwie das, also das muss man sich mal überlegen, die Leute stehen 5 Stunden brav wartend in der Schlange und dann, du siehst ja auch, die Schlange geht dann einmal irgendwie rum bei Fallout und oder wird dann so gefaltet, dass die halt wirklich so in so Zickzack dann da anstehen und die Leute warten brav.
Und also, spielen Gameboy und Vita und alles, ja.
Genau.
Ja.
Und das muss man schon auch einfach mal anerkennen. Ich meine, man fühlt sich dann da zwar teilweise auch extrem schlecht halt, als wenn man halt irgendwie so pressemäßig dann da an dieser Schlange vorbeigeht. Weil man sich eigentlich denkt, na ja, okay, die anderen Leute warten da 5 Stunden und ich laufe halt an einem vorbei und gehe vorne rein, wenn man sich mal was in der Publikumshalle anschaut. Aber grundsätzlich ist es halt auf jeden Fall sehr zu loben, wie friedlich und auch respektvoll die Leute auch da miteinander umgehen. Und also klar, gibt immer irgendwelche, ich will nicht sagen Ausschweifungen, das ist irgendwie das völlig falsche Wort, aber ich habe ja auch so Leute getroffen noch, die ich so kenne und die gesagt haben, die halt so als Promoter und sowas gearbeitet haben und die gesagt haben, ja, ist schon krass, dass die Leute halt einfach dir mehr oder weniger T-Shirts aus der Hand reißen oder sowas, wenn du irgendwo was verlosen willst oder sowas und dann stehen die halt da, reißen sie aus der Hand und rennen weg oder so.
Ja, aber das Problem ist auch hausgemacht. Also viele Publisher machen halt auch wirklich voll den Marktschreier auf diesen Bühnen und animieren die Leute irgendwie ganz laut zu brüllen und zu schreien, um den anderen Stand zu übertönen. Und,
aber das ist auch besser geworden.
Fokus also, auf Merch und so.
Ich war jetzt nicht allzu lang in den Hallen, aber da hatte ich irgendwie das Gefühl, es ist leiser geworden.
Findest du?
Nee, fand ich nicht.
Okay, war ich einfach immer zum falschen Moment da, aber da hatte ich immer das Gefühl, dass, also natürlich ist es saulaut, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass zwei Stände sich gegenseitig versuchen, an Lautstärke zu überbieten, sondern es war halt immer so, ja cool, jetzt machen die da drüben bei Blizzard machen die jetzt gerade irgendwie Alarm und dann haben sich die anderen so ein bisschen zurückgehalten. Aber es kann auch sein, dass das einfach nur dieser absolut kleine Ausschnitt hatte, den ich hatte, der dann irgendwie ein fälschliches Bild ergibt.
Das denke ich wohl.
Ja. Maike, aber abseits des ganzen Lärms und Krachs und aber eben auch der positiven Stimmung, du hast dich ja wahrscheinlich auch viel im Pressebereich aufgehalten. Hast Termine gehabt. Was war denn so dein persönliches Highlight der Messe?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das war Unravel. Ich konnte das zum Glück anspielen bei EA und ich fand's echt drollig. Also, ich fand ja schon bei der E3, war ja schon, ich habe den Namen jetzt nicht parat, weil ich so gut vorbereitet bin, von dem Menschen, der das da vorgestellt hat, der so unfassbar sympathisch, aber auch so nervös war mit seinem kleinen Jani in der Hand. Den hast du ja, glaube ich, auch interviewt, Manu.
Ich habe den Jani interviewt, ja. Ich habe mit ihm einfach 2 Minuten gekuschelt, ja.
Oh, und ich fand das echt total drollig. Also ich fand es wirklich schön, weil die Anfangskatzin war total niedlich. Also es geht ja in dem Spiel darum, dass du quasi eine Familie wieder zusammenführen sollst. Und es ist sehr, sehr skandinavisch gehalten, was mir sowieso sehr gut gefällt, weil ich auch, ich bin seit Kindesbein immer in Skandinavien im Urlaub gewesen, so kenne von daher auch die Natur so und die Gegebenheiten der Landschaft von da. Und das Gameplay ist sehr fordernd, aber du erkennst halt so wirklich die Landschaft von da und auch den Soundtrack, das ist alles sehr, sehr fein abgestimmt auf die Gegebenheiten des Landes, das ist jetzt Schweden. Und die Jungs, die beim Anspielen dabei waren, meinten halt auch so, ja, ey, wir haben das halt so gemacht, wir kennen es aus unseren Kindesbeinen so, dass wir halt als Kinder da in der Landschaft rumgetollt sind und so und dementsprechend haben wir dann das Spiel designt. Und das
glaubt man denen aber auch, gell? Also ja. Oft wird ja sowas so auch PR-Marketing-mäßig irgendwie ausgeschlachtet, so eine authentische Geschichte dazu entwickelt, aber ich finde, denen nimmt man das auch komplett ab, dass das so ist. Also man spürt es dem Spiel irgendwie an, dass es so diese Herzensangelegenheit irgendwie auch ist.
Eben. Und das hat mir auch total gut gefallen. Also Unravel war ja, doch. Ein kleines Herzensprojekt von mir auf der Gamescom 2015.
Aber Manu, jetzt bin ich mal provokant. Ist es denn wirklich so gut oder finden das alle nur so geil, weil halt dieser böse Evil Megacorp EA jetzt auch mal ein nettes Spiel macht und nicht nur ein jährliches Update?
Nee, das hat mit EA, glaube ich, wenig zu tun. Ich glaube, wenn das nicht ganz so toll wäre, wie es ist, dann würde man das EA eher negativ auslegen. Aber weißt du, wie ich meine? Also EA nimmt man ja erstmal alles ein bisschen kritischer so, weil das halt die Evil Corporation ist. Komischerweise inzwischen ja immer noch, obwohl sie ja eben Projekte raushauen und neben ihren Safe Bets dann eben auch solche riskanten Projekte irgendwie dann unterstützen und fördern. Und ich glaube nicht, dass das jetzt der EA-Bonus ist, weil das so, also weiß ich nicht. Nee, würde ich überhaupt nicht sagen, nö. Das würde genauso gefeiert werden, wenn es jetzt im ID at Xbox Programm wäre oder wenn es auf der Indie Arena gezeigt werden würde. Also ich glaube, das würde keinen Unterschied machen, weil das Projekt einfach einen sofort berührt, so mit dieser Art, wie es daherkommt.
Na gut, ich glaube dir das. Da war ja auch absichtlich provokant formuliert, die Frage. Deswegen, ich finde es ja auch toll. Ich konnte es leider nicht anspielen, aber ist auf jeden Fall so ein Spiel, ja, ich meine, ich glaube, diesen Moment, Maike, den du geschildert hast von der E3, an den kann sich echt jeder erinnern, weil das einfach so ein erinnerungswürdiges Darstellungsschauspiel war, wie der Typ das da vorgestellt hat. Und man wirklich so dieses, hey, man wollte ihn halt in den Arm nehmen in dem Moment, sagen so, hey, ja, es ist alles gut, du brauchst nicht nervös sein, du hast schon die ganze E3 gewonnen mit deinem Auftritt hier und alle mögen dein Spiel. Und das hat einem so halt fast leid getan, dass der wirklich zitternd auf der Bühne stand und überhaupt fast ein bisschen, man hat sich fast ein bisschen geschämt für EA, dass die den so in dieses Rampenlicht gestoßen haben, ne? Und aber wie gesagt, sicherlich ein super Spiel. Gab's denn noch was dir irgendwie gefallen hat, jetzt mal von Unravel abgesehen?
Was ich noch ganz gut fand, war, dass dieses Jahr, also jetzt im Allgemeinen bei der Gamescom, nicht so viele, wie formuliere ich das jetzt gut, nackte Frauen verkauft wurden. Also ich habe wenig irgendwie Hostessen gesehen, die wirklich unangezogen waren. Das hat mir gut gefallen. Also dass wirklich die Spiele im Vordergrund standen, so dass du deine Immersion haben konntest, egal an welchem Stand. Und dass es wirklich nicht immer um Brüste geht.
Ich glaube, also was, ich habe so das Gefühl, es wurde ein bisschen abgelöst. Also dass Messe-Babes irgendwie out sind und die einfach in Hotpants zu stecken, wenn es nichts mit dem Produkt zu tun hat, das haben, glaube ich, inzwischen fast alle kapiert. Bis auf 2-3 Ausnahmen, würde ich sagen, ist es durch die Bank durch weg von der Messe. Aber was dafür mehr und mehr kommt, sind so sexy Cosplays oder Cosplay an sich. Also ich glaube, ganz viele Promoter an den Ständen gehen jetzt halt eher dazu über zu sagen, okay, nicht Promoter, Publisher, wir holen uns coole Cosplayer, geben denen ein bisschen Geld in die Hand und dann bauen die 3 Monate geile Cosplays für uns. Und das finde ich eine total schöne Entwicklung, weil die damit ja auch eben solche Cosplay-Gruppen irgendwie halt unterstützen können, gleichzeitig aber eben auch diesen Werbeeffekt haben. Und ich fand manche auch echt beeindruckend. Also die sind wirklich, wirklich cool gewesen und ist ja auch toll für die Stimmung so. Also du machst dann halt auch, also viele machen dann halt ein Foto mit denen und ist ja gleichzeitig auch dann wieder so für die Shareability auf Facebook, Twitter und Co. irgendwie ideal, wenn dann deine Marke damit auch transportiert wird. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung, weil die Cosplays dann eben in auch beide Geschlechter natürlich haben. Und da ein bisschen sexy zu sein, finde ich auch völlig in Ordnung, wenn das halt die Charaktere auch so mit sich bringen. Finde ich eine gute Entwicklung oder eine bessere Entwicklung als nur diese Messe-Babes, die überhaupt gar nichts mit der Sache zu tun haben.
Auf jeden Fall, ey. Cosplay finde ich total super. Also ich habe auch irgendwie von Assassin's Creed, was ja immer da ist, irgendwie das Cosplay schöne Sachen gesehen. Gut, ja. Ja, und das ist der richtige Weg. Also es braucht nicht irgendwie Girls in Hotpants, wo du halt wirklich schon die Poporitze siehst. Das muss halt nicht sein. Wirklich nicht. So, es findet auch keiner geil. Na gut, es findet wahrscheinlich jemand geil. Aber es tut halt nicht Not. Und da ist es wirklich schöner, Leute zu sehen, die sich Mühe geben, in ihre Kostüme halt echt Arbeit stecken und dementsprechend zu dem Spiel halt geil aussehen. So, das ist für mich 1000-mal cooler als irgendwelche Boobs oder Frauen, die halt sich nur darauf spezialisieren, gut auszusehen.
Habt ihr die Bilder von diesem Fallout-Community-Treffen gesehen?
Der war großartig, ja.
Da war halt wirklich so, da ist halt, du siehst halt so eine ganze ja, so einen ganzen Messebereich im Prinzip, wo die halt alle diesen blau-gelben Anzug anhaben. Und die haben ja, also die Bethesda hat ja extra dazu aufgerufen und hat gesagt, ja, am Samstag ist das irgendwie. Und ich weiß gar nicht, was sie sogar gesagt haben, irgendwie wer im verkleidet kommt, also als so Vault-Boy, der kriegt dann irgendwie ein T-Shirt oder was weiß ich was. Und das haben dann echt viele gemacht. Und das war halt schon ein eindrucksvolles Bild, dass die halt alle so dastanden. Und da halt auch alle dann so den Daumen hochgehalten. Und das sah sehr witzig aus.
Ja, coole Aktion, das auch so miteinander zu verbinden. Einerseits eben so ein bisschen Community-Arbeit zu machen und aber gleichzeitig natürlich auch tolle Fotos für die Presse dann auch zu haben, wenn da wirklich über 100 Vault Boys stehen und dein Spiel repräsentieren. Schon coole Idee.
Ja, hilft denen ja auch viel mehr in Social-Media-Bereichen als irgendwie 5 Tussis, die jetzt da blank ziehen oder so. Also das ist halt viel cooler. Für alle aus der Gaming-Community. Also
war nicht alles besser früher auf der Game-Convention, gell?
Da musst du andere Leute
fragen. Daniel, frag mich mal, was mein Highlight war.
Mein Highlight? Ich sag jetzt extra was. Manu, was war denn dein Highlight?
Danke,
gut, dass du fragst, ja.
Gut, dass du fragst. Also diese Messe-Babes, nein. Mein Highlight war, dass ich es dann doch noch geschafft habe, einen der sehr, sehr, sehr begehrten Termine bei HTC Vive zu bekommen.
Oh ja, da bin ich auch echt, das nehme ich dir persönlich wirklich übel, dass du das noch hinbekommen hast und bei mir hat es nicht mehr geklappt.
Das war echt schwierig, aber ich habe es dann gerade noch so auf den letzten Drücker geschafft. Die haben nämlich gar keine Anstehschlange mehr gehabt. Die haben im Vorfeld für die Messehalle-Version, also im Pressebereich war das völlig aussichtslos. Da gab es 2 Wochen vorher schon keine Termine mehr. Und die Leute an dem Counter, die da standen, die haben immer schon nur noch mit dem Kopf geschüttelt, weil halt jeder zu dem Stand im Businessbereich hin ist und hat so gefragt, so habt ihr noch? Und dann ging das Kopfschütteln schon
die
los.
Hatten keine schon so, also hatten sie nicht, aber hätten sie am besten gehabt, wahrscheinlich so ein Schild, was sie einfach so hochhalten sollen.
No. Ja. We're closed. Sorry, we're closed. Und im Publikumsbereich wurden dann halt so Termine vorher verlost, mehr oder weniger, über die Webseite. Da habe ich es dann noch geschafft, reinzukommen. Und wow. Also wir haben ja jetzt schon viel über VR gesprochen in den Podcasts davor, von letzter Woche. Und ich habe dieses Jahr alles ausprobieren können, was mit VR zu tun hatte. Ich habe dieses Gear VR mit dem Samsung-Telefon ausprobiert, bis hin eben zur HTC Vive. Die Geräte an sich, also die Brillen, die schenken sich weder bei Project Morpheus von Sony noch von Oculus noch von HTC Vive irgendwas. Also wenn du die Brille aufhast, es fühlt sich immer relativ gleich an. Eine Brille ist ein bisschen leichter oder so, aber von der Qualität und von den Displays sind die relativ gleichwertig, würde ich sagen. Du siehst überall noch so ein bisschen Pixel. Und von dem Lag, was so bei dem Tracking passiert, wenn du eben mit dem Kopf bewegst und dieses Gefühl, dass es so ein bisschen nachzieht, wie es bei den ersten Entwicklungskits von Oculus noch vorhanden war, das ist bei allen drei weg, habe ich so das Gefühl. Das ist relativ gut geworden. Der große Unterschied von HTC Vive ist eben dieses, ich weiß nicht, ob es nur die machen einfach, aber die Software oder die Demos, die man dort hat, die konzentrieren sich alle auf Bewegung im Raum. Das haben die anderen nicht gemacht.
Ja, da muss ich dir zustimmen. Ich habe das auch ausprobiert und es ist unfassbar gut.
Das bringt nochmal so einen, im wahrsten Sinne des Wortes, so einen nächsten Schritt in dieses VR rein. Das hätte ich nicht erwartet. Also bei den anderen Demos saß ich halt meistens oder ich stand, aber habe mich nicht bewegt. Und dann setze ich da HTC Vive auf und dann sagt er so, und jetzt schau dich einfach mal ein bisschen im Raum um und lauf rum. Und ich so, wie rumlaufen? Ich sehe doch nicht, wo ich jetzt hinlaufe. Und er sagt, ja, keine Sorge, wenn du zu nah an die Wand kommst, dann blenden sich so rote Gitterlinien ein. Das kann man sich so vorstellen, wie so bei Mission Impossible, so wenn die einen Diamanten klauen wollen, dann kommen doch so Laserschranken. Und genauso sieht das dann aus. Du läufst dann quasi auf so eine Laserschranke zu und dann weißt du ab dem Moment, stopp, stehen bleiben, in 10 Zentimetern hinter dieser roten Linie ist die echte physikalische Wand. Ich habe es dann auch einmal probiert, so mit der Hand durchzulangen und dann kommst du halt so wirklich so eine Handbreite später, merkst du dann, dass da die Wand ist. Von daher fühlst du dich dann nach ein paar Sekunden relativ sicher, oder, Maike? Und dann bewegt man sich da drin rum und das ist unfassbar, dieses Gefühl, dass du da drin rumlaufen kannst.
Ja, also ich war halt mit einem Kollegen da, also ich war als Kameramensch da und habe dementsprechend nur eine Demo anspielen können und das war die, wo du im Raum zeichnen konntest. Und das war auch schon so super abgefahren. Also du konntest dir halt einfach deine Zeichnungen im dreidimensionalen Raum anschauen und das Ding kommt eben in diesem Jahr einfach noch für private Haushalte raus. Ja. So. Du kannst halt innerhalb von einem 2x3 oder ich glaube 4x5 hatten sie da vor Ort. 4x5 Meter Radius. Genau. Und kannst halt das dann auch in deinem Wohnzimmer nachempfinden. So, du brauchst einfach nur diese Brille aufsetzen und diesen Laser, der halt dich irgendwie trackt, ausrichten und kannst eben im Raum malen und super viele Erlebnisse entdecken. Also ich fand es sehr, sehr krass. Gerade auch als in dem Moment, wo er halt sagte, so ja, ich halte jetzt hier diese beiden Controller vor dich und du siehst halt nichts, weil du die Brille auf hast und siehst halt aber trotzdem in der Immersion diese beiden Controller und greifst danach und es ist...
Ist einfach da, ja genau.
Ja, natürlich, dass du sie dann in der Hand hast. Es war wirklich gut. Also die Erfahrung habe ich mit keiner VR-Brille bisher gehabt.
Also was diese Präzision angeht von den Händen, das war jetzt bei der neuen Oculus, bei dem dritten, also Crescent Bay heißt die, glaube ich, die DK3 sozusagen, da war das auch sehr präzise. Also war ungefähr die gleiche Größe des Raums, aber ich habe mich halt nicht da drin bewegt. Das hat echt nochmal einen großen Unterschied gemacht. Aber so diese Präzision der Finger ist bei diesem Oculus Touch Controller auch ziemlich geil. Also du siehst wirklich einfach deine Hände im wahrsten Sinne des Wortes. Du schaust runter und spürst deine Hand und siehst deine Hand auch und kannst mit den Trigger-Buttons eben auch richtig die Hand auf und zu machen. Das war bei beiden super. Aber was jetzt bei der HTC Vive, da gab's die letzte Demo, da warst du in so einem magischen, in so einer Holzhütte. Hast du die von außen zugeschaut?
Von Dota, genau. Von Dota, dieser bestimmte Sale-Shop. Mhm. Den du halt aus dem Bereich schon kennst, wenn du eben harter Dota-Fan bist Aber führe weiter aus. Du hast
genau,
ja
also du bist in so einem magischen, ich habe es gar nicht erkannt, dass es von Dota ist, weil ich das nicht spiele, aber also so ein typischer Fantasy-Raum, du bist in so einer Magierhütte, in so einem, ja, so ein Shop mit so einem, wie du gesagt hast, halt so ein, wo du so Tränke kaufst und so Zeug. Und es sieht super geil aus, eine wahnsinnig dichte Atmosphäre. Du stehst da so drin und dann gibt dir dieser Typ, dieser Verkäufer, gibt dir dann so ein kleines Lichtchen, so eine Kugel. Und die hast du dann quasi so in der linken Hand. Und dann geht er raus und sagt, er kommt dann später wieder. Und dann schaust du dich so um und läufst so einen Schritt vor. Man traut sich dann gar nicht so in den Tisch reinzulaufen, weil natürlich kannst du quasi durch Objekte durchlaufen. Aber du bist so drin in dieser Welt, dass du automatisch halt stehen bleibst, wenn unter dir so ein Tisch ist. Das ist auch, glaube ich, noch ein bisschen ein Problem. Der Entwickler dort vor Ort hat mir gesagt, einer hat sich versucht, so mit beiden Händen auf den Tisch abzustützen und ist dann halt einfach so durchgeflogen. Das ist mir bei Sony Morpheus auch passiert mit dem Seitenfenster. Da wollte ich mich auch abstützen und bin dann so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Das wird noch so ein Problem, aber sowas könnte man vielleicht über Rumble in den Controllern vielleicht simulieren, dass du so einen starken Druck oder so spürst, dass du merkst, halt, stopp, da kann ich nicht durch oder so.
Aber du hast Morpheus auch ausprobiert, ne?
Ich habe Morpheus auch ausprobiert, ja.
Weil, was ich gehört habe, war das auch relativ krass, was jetzt so natürliches Verhalten angeht. Da hattest du ja die Demo, dass du mit diesem komischen, weiß nicht, Typ da in einer Verhandlung saßt und er dir dann irgendwann das Telefon gereicht hast.
Ja.
Und dass du dann wirklich nativ zugegriffen hast. War es denn wirklich so krass?
Ich habe die andere Demo gespielt, da hat er mir so eine Knarre in die Hand gedrückt und ich habe intuitiv halt einfach die Hand ausgestreckt und gefasst und hatte das Ding in der Hand. Und also diese Interaktion mit so virtuellen Charakteren ist wirklich der Hammer. Wir haben auch gerade drüber gesprochen im vorherigen Podcast, dass wir mit Vars hatten wir auch so eine Demo. Die Folge kommt, glaube ich, jetzt noch später, aber der ist uns dann auch sehr nah gerückt und das war echt sehr beeindruckend. Aber das Krasseste fand ich eben, ich habe jetzt ein paar VR-Demos gespielt, wo ich dann halt wirklich das Gefühl hatte, ich bin in diesem Raum und interagiere mit diesem Raum völlig natürlich. Aber das Geile war dann, das war dann so ein Ant-Man-Moment. Mit dieser Zauberkugel konnte ich dann an so Ornamenten oder so Runen, die so geleuchtet haben, drauf zeigen und quasi wie so schießen. Und dann hat er mich quasi auf Miniaturgröße auf diese Runen gestellt und dann hattest du halt die Perspektive, du warst ungefähr so groß wie eine Kröte. Habe ich daran gemerkt, weil neben mir eine riesen Mannsgroße, die war dann so groß wie ein Elefant, so eine Kröte halt stand. Ja? Also ich war ein bisschen kleiner und die schaut mich dann an und das war so beeindruckend, wenn du einfach auf einmal in einem Blickwinkel in dieser Welt bist, die du so noch nie gesehen hast und auch nie sehen wirst. Und da gab es dann so verschiedene Punkte, wo du dich dann hinbeamen konntest auf Miniaturgröße. Und das war unfassbar beeindruckend, weil du standest dann quasi auf einem Tisch. Dann bin ich so zwei Schritte vorgelaufen und dann war die Kante von dem Tisch. Und es war ja dann in Relation zu meiner Größe, hat sich das halt angefühlt wie 30, 40 Meter Abgrund. Und das war so ein irres Gefühl. Und ich habe wirklich gemerkt, wie ich so intuitiv mit den Füßen die Kante vom Tisch gesucht habe unten. Und der Typ hat mir dann auch so gesagt, so ja, keine Sorge, da ist keine Kante. Und das war unglaublich. Also das war so unbeschreiblich, dieses Gefühl. Ich weiß zwar noch nicht, wie dieses ganze Konzept mit in so einem 3-Meter-Raum rumlaufen sich irgendwie für Spiele auswirken können soll, weil bis jetzt sind es halt alles so Tech-Demos. Aber das Gefühl ist unbeschreiblich.
Aber ist denn die Vive schnurlos?
Nee, eben auch noch nicht. Das ist echt ein Problem. Ich bin dann, zwei, drei Mal fast übers Kabel gestolpert.
Okay, genau. Also erstens ist das natürlich halt eigentlich eher doof, weil wenn du in einem Raum rumlaufen musst und dann ständig halt ein Kabel hast. Und zweitens frage ich mich jetzt mal, ich möchte jetzt eure Euphorie da irgendwie überhaupt nicht in Frage stellen oder so.
Hättest es selber versuchen sollen.
Ja, aber ich frage mich tatsächlich, ist denn jetzt das, was die Vive macht, irgendwas, was die anderen Geräte nicht könnten? Weil die Oculus kann doch auch ein Tracking im Raum und sowas.
Das frage ich mich, ich glaube, es ist nur Software, ehrlich gesagt.
Okay.
Weil das Tracking haben wir ja bei der Morpheus und bei dem Oculus auch. HTC Vive hat halt quasi bis zu 4 Kameras, also 2. Du kannst es quasi auch mit einer schon nutzen, aber wenn du dich dann halt quasi ganz umdrehst, dann trackt er dich halt nicht mehr, weil die Punkte auf der Brille vorne nicht sichtbar sind. Mhm. Und Vive funktioniert halt von sich aus einfach schon mit 2, 3 oder 4 Kameras, so wie ich das verstanden habe. Und ist deswegen besser geeignet für diese Raum, Tracking-Geschichte und ich weiß nicht, ob Morpheus das aktuell schon kann, dass zwei Kameras dieses Ding tracken. Weißt du, ich glaube, da ist bis jetzt so der technische Unterschied, aber im Grunde ist es eigentlich nur eine Software-Geschichte.
Okay, das wäre nämlich meine Frage gewesen. So, ist da irgendwas dran, was das Ding jetzt wirklich unterscheidet? Also wo man sagt, hey, das ist irgendwas, das können die anderen überhaupt nicht. Aber gut, klar, wahrscheinlich ist es einfach echt eine Software-Sache, weil ich bin mir relativ sicher, dass wahrscheinlich auch ein Morpheus halt von vier Kameras im Raum getrackt werden kann, weil das hat ja nicht umsonst diese weißen Leuchtpunkte da, die dann irgendwie deine Kopfbewegung und so.
Die Frage ist halt, ob es mehrere Kameras sind. Also das war halt bis jetzt nur bei Vive so, dass ich wirklich, ich stand in so einer Küchendemo, wo ich einen Kühlschrank aufmachen konnte und so Zeug schnippeln konnte. Und ich habe mich halt einfach einmal komplett in der Küche umgedreht. Und bei den anderen Demos war das halt immer nur so quasi die 180 Grad vor dir, die relevant sind. Da konntest du dich umgucken und da konntest du halt komplett auch hinter dich gehen und gucken. Ja. Und da hat nur das Kabel gestört eben. Ja.
Ja gut, das Kabel müsste dann halt irgendwann noch weg. Aber ich glaube, das ist relativ schwierig, irgendwie zwei Full HD oder was es ist, Bilder dann per Wi-Fi oder Funk oder irgendwas zu übertragen. Mhm. Ich glaube, das ist in der Form, da ist die Bandbreite halt einfach noch nicht groß genug, um stabil das zu übertragen.
Ja, und Rechenpower in den Helm, willst du natürlich auch nicht haben, weil er dann halt heißer und schwerer wird. Ja.
Aber ich finde es auch nicht so schlimm. Also man merkt ja auch das Kabel, so wenn man sich bewegt im Raum, so und kann dann halt drübersteigen. Also ich finde es nicht so furchtbar schlimm, dass es jetzt eben per Kabel verbunden ist.
Schöner wäre es halt schon, wenn es einfach ohne Kabel funktioniert. Ist ja eine Frage der Zeit. Ich meine, Surround Sound war früher auch nicht denkbar, dass das irgendwie mal ohne Kabel funktioniert. Und es ist, glaube ich, nur Übertragungsgeschwindigkeitsfrage. Ja.
Ja.
Na gut, also das war ja eh das große Thema. VR war ja auf der Messe wirklich omnipräsent. Salonfähig. Auf allen Publisher irgendwie, jeder hatte da irgendwie zumindest eine Demo oder sowas. Aber also ist es denn wirklich schon bestätigt, dass das Ende dieses Jahres jetzt rauskommt, das Vive? Also ich glaube da immer noch nicht so ganz
dran. Bestätigt. Also es ist nicht unbestätigt, sagen wir mal so. Und das klare Ziel oder die Ansage ist auf jeden Fall da. Mhm. Ich bin mir aber auch noch ein bisschen unsicher. Also es wirkte von dem, was es jetzt, wie wir es jetzt da getestet haben, schon sehr fertig, sodass du es quasi wirklich auch erwarten kannst, dass es technisch reif genug ist, dass du dieses Jahr kaufen kannst. Ja. Die Frage ist, ob es vielleicht so viel Sinn macht, weil was willst du denn mit dem Ding dann machen?
Das die Softwarehersteller
müssen ja erst nachziehen.
Das ist nämlich die Frage, wer kauft das denn? Also natürlich ist das geil, diese Demo und sowas. Ja, du. Aber irgendwann bist du doch nach, wenn du jetzt sagst, jetzt habe ich fünfmal in dieser Küche die Sachen geschnitten und war dreimal in dem Dota-Shop, dann ist ja auch schnell die Luft raus, oder?
Also dann ja, Early Adopter sein ist immer scheiße, das haben wir bei den neuen Konsolen ja auch gemerkt. Das dauert halt dann halt ein Jahr, bis da mehr kommt. Aber ich glaube, da wird's die Oculus und die Vive werden es dann ein bisschen besser haben, weil du einfach auf dem PC sehr viele freie Demos dann auch und viele Indie-Entwickler, die dafür entwickeln. Allein schon, was alles für Horrorspiele angekündigt sind, die auf VR kommen, nur für VR gemacht sind. Da wirst du, glaube ich, genug zu tun haben, bis dann die großen Publisher auch dahinter kommen und da irgendwie fertige Produkte haben oder eben so ab. Also ich denke, es wird am Anfang sehr viel Spin-Offs geben, dass du vielleicht so ein kleines Assassin's Creed Spin-Off kriegst. Wir haben es ja auch schon mal irgendwie auf der Messe geredet, dass so kleine Segmente irgendwie aus großen bekannten Marken oder Spielen so eine kleine VR-Geschichte bekommen. Ja? Oder das, denke ich, wird es dann relativ schnell geben, aber das richtige komplette Spiele, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, aber da wird es Morpheus, glaube ich, noch schwerer haben, weil das dann halt sehr an die PlayStation gebunden sein wird. Da wirst du ja nicht einfach so Demos kriegen oder runterladen können, so Mods und so.
Ich denke auch, dass da gerade bei Morpheus vielleicht so Segmente von großen Titeln eben über Morpheus irgendwie durchgehen, aber keine ganzen Spiele. Das
werden ja immer auch die Sony-Freigabe dann kriegen, genau.
Ja, also das glaube ich auch wirklich nicht. Und auch bei der HTC Vive, die meinten ja wirklich, dass das dieses Jahr noch rauskommt, so, und dass die Hausfrau das spielen kann, so, und ja, im normalen Haushalt kann man das ja schön im Wohnzimmer machen, wo ich mir auch so denke, ja, aber wer macht das? Also, wer kauft sich irgendwie so ein Ding? Ich weiß auch nicht, wie teuer das jetzt ist. Aber wer holt sich das, um dann so eine Küchensimulation zu machen, wo du Champignon schnibbelst und dann im Dota-Shop einkaufst. Das ist ja, halt wer, leider nicht marktfähig.
Wer hat ein irgendwie, weiß nicht, was man da braucht, 10 Quadratmeter Wohnzimmer, was komplett leer ist? Also
nee, das meinten sie ja, das brauchst du ja gar nicht. Du brauchst irgendwie nur 2x2 Quadratmeter oder so. Also
Kinect,
du brauchst,
ich denke, so da, wo du Kinect aufbaust, da reicht es dann auch schon für Vive. Ja.
Ja, also du brauchst nicht so viel Platz, um das aufzubauen. Das meinte er auch nochmal explizit zu uns. So, pff, naja, weiß man nicht, ob das stimmt. Aber
es wird dann halt umso schwieriger für die Softwareentwickler, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich nur 2x2 ist Minimumangabe, dann habe ich wirklich nur diesen Raum. Es war ja auch bei der Demo schon so, dass er gesagt hat, der Raum ist eigentlich zu klein für diese eine Demo, die er mir da gezeigt hat, weil da kamen ständig dann diese roten Linien. Es hängt dann halt immer von der Software auch ab. Aber das heißt, du wirst dich dann halt wieder auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie konzentrieren müssen oder irgendwie skalieren. Und dann ist ja die Bewegung auch schon wieder sehr eingeschränkt. Und keine der Demos hatte jetzt eine Möglichkeit zu zeigen, zum Beispiel, ich hätte gern so eine Demo gehabt, irgendwie wie ich ein Ego-Shooter spiele, weißt du? So auf der Stelle laufen oder vielleicht irgendwie dann doch laufen über einen Controller und nur die Bewegungen irgendwie und ausweichen oder so. Sowas hat ja komplett gefehlt. Es waren alles nur Demos, wo du in einem fest installierten Raum warst und dich dort bewegt hast. Also es war ja auch eine so eine Demo, wo du quasi über so einen Tabletop geguckt hast, dann konntest du halt nah ran und so weiter. Aber genau, es gab keine Bewegungsgeschichten, dass du irgendwie sagen kannst, okay, da konnte ich davon ableiten, dass sich dafür vielleicht auch irgendwie Spiele oder sowas eignen.
Ja, es also ist halt schwierig.
Außer Wimmelbildspiele, die werden es wahrscheinlich am Anfang sehr viel geben, ja, dass du nah ranzoomen musst und dann irgendwas anklicken kannst.
Wo ist Walter?
Die Wo ist Walter-Spiele, ja. Genau.
Ja, es ist halt wirklich schwer. Ich habe auch, als ich in dem Raum stand, dachte ich auch so, ja, so ein Dragon Age Inquisition oder so. Mhm. Wie willst du es umsetzen? Du kannst es zwar machen, aber es muss halt immer wieder neu laden. So, wenn du den Raum verlässt, den 2x2-Raum verlässt, dann wird's halt schwierig.
Also, du meinst, wenn du jetzt aus einer Tür oder so rausgehst, ja klar. Dann
genau,
bist du
genau, Feld genau.
Und dann bist du auf der Stelle tippeln oder sowas, wie bei
Kinect. Ja, also es ist vielleicht für so, ja, ich hatte bei Oculus auch mal so ein Superspiel gespielt, wo du einen Stalker quasi spielst, der im Rollstuhl sitzt und einfach nur seine Nachbarn irgendwie mit dem Fernglas ausspionierst. Für sowas kein Problem. Da funktioniert es besonders gut. Aber für ein Spiel wie jetzt die AAA-Sachen wie Black Ops 3 oder Destiny oder so, das wird nicht funktionieren. Das geht nicht.
Also Schießen wird, glaube ich, super funktionieren, weil unsere Entdeckung gehen wird auch klasse sein. Da könnten solche Spiele absolut gewinnen, aber es müssten irgendwie Rail-Shooter sein, weil ja, dass du irgendwie das Gefühl hast, du sitzt halt in einem Fahrzeug. Also der Daniel und ich haben dieses auf Morpheus mit diesem London the Heist ausprobiert. Da saßt du halt im Beifahrersitz und hast dann dort geballert. Und das hat sich super angefühlt. Also das war richtig cool, weil du dann eben auch die Bewegung so automatisch hattest. Aber dann brauchst du wiederum auch nicht dieses Tracking von den zwei Wives. Ja,
ja eben.
Housewives.
Ja, nee, das ist halt Quatsch. Also es ist schwierig, da ein Spiel, wirklich ein komplettes Spielerlebnis zu immersieren. Also eine Immersion zu erschaffen für ein komplettes Spiel. Also für so Minigames oder solche Sachen wie, hey, Cooking Mama, ich schmeiß jetzt irgendwie Champignons und Zwiebeln in den Topf. Cool. Macht Spaß, ist cool, aber ich frag mich halt, wie das für längere Spiele funktionieren soll. Also
ich glaube, es fragen sich alle noch. Ja.
Ja. Aber gut, das werden wir auch nicht abschließend, glaube ich, klären können, weil dazu muss man wirklich abwarten, bis die Dinger mal draußen sind und was dann an Software kommt und wie das halt auch in der Praxis funktioniert, weil falls euch das mal bei Morpheus aufgefallen ist, da wird das Ding halt überall, wo es präsentiert wird, ist der komplette Hintergrund schwarz. Also du sitzt immer vor einer schwarzen Wand. Mhm. Und das spricht halt auch eher dafür, dass das Tracking halt nur funktioniert, wenn die Leuchtstreifen, die diese Brille hat, halt gut sichtbar sind für die Kamera. Und ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die wenigsten Leute zu Hause im Wohnzimmer eine schwarze Wand hinter sich haben. Das ist dann auch schon wieder so, man sagt, wo man sagt, ja toll, da kann ich da nur im Dunkeln spielen oder wie läuft das denn oder wie funktioniert das in der Praxis?
Das wird die gleichen Fragen wie bei Kinect haben, gell?
Ja, genau.
Das hat bei mir auch immer ganz schlecht nur funktioniert vom Licht.
Ja.
Nun gut.
Schwierig. Gut, ich wollte noch einen ganz kurzen Nachtrag einbringen, weil ich bei Ubisoft ja noch ein paar Sachen gesehen habe am Freitag und da haben wir aber im Freitagscast dann nicht mehr drüber reden können, weil die Zeit nicht gereicht hat. Und zwar Assassin's Creed Syndicate. Ja, gut, wird halt ein Assassin's Creed. Ich fand's aber ganz cool, dass sie jetzt halt diesmal wirklich gesagt haben, hey, wir haben zwei Charaktere, also Ivy oder sowas heißt die, glaube ich, die Frau, und Jacob heißt er. Und es ist wirklich so, Ivy ist halt eher die ja leichtfüßige Schleicherin und Jacob ist halt eher so der Kämpfer, der dann halt auch gerne mal zupackt und so. In der einen Mission, es gab halt wirklich nur eine so eine ganz kleine Minimission, die war so ein bisschen wie diese Koop-Mission bei Unity, wo man dann eben ein Attentatsziel hat, was man umbringen muss und du weißt halt, hey, das ist irgendwo jetzt hier in diesem kleinen Areal drin, also bei mir war das halt irgendwie der Tower of London oder sowas, wo ich rein musste und dann musst du halt Hinweise suchen, wie du da reinkommst und dann siehst du halt, ah, okay, da unten ist irgendwie eine Wache, die hat einen Schlüssel, wenn ich die Wache jetzt irgendwie um die Ecke bringe, dann habe ich einen Schlüssel und dann kann ich irgendwie da vorne zum Tor rein. Fühlte sich alles sehr viel schleichiger und assassiniger an, also was sie eigentlich schon mit Unity irgendwie gemacht haben. Und was ganz cool ist, die Ivy hat jetzt so einen, ja im Prinzip hat die wie so... Genau, die hat einen Grapple-Hook und eine Zipline. Und das spielt sich so ein bisschen wie bei Batman, dass du halt einfach nur im Prinzip eine Taste drückst und dann zieht er sich automatisch zum nächstgelegenen höheren Punkt hoch. Oder du drückst halt die Zipline und dann kannst du irgendwo so rüber auf eine andere Seite von einem Gebäude, was halt weit entfernt ist. Ja, war cool, aber war halt auch Assassin's Creed. Also ich glaube,
die haben es ein bisschen schwer auf der Gamescom jetzt so, gell? Weil jeder so sagt, ah ja, Assassin's Creed brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht groß angucken, was gibt's irgendwie Neues, neuer Charakter, neues Setting, okay, dann weiß ich schon, was mich da erwartet. So.
Genau. Was jetzt nicht heißt, dass das Spiel schlecht wird, aber natürlich flippen da jetzt die Massen nicht mehr aus, weil, und ich auch nicht, also ich war auch so, ja gut, wenn sich's ergibt, schaue ich's mir an, wird bestimmt ganz nett, aber ist jetzt halt Assassin's Creed, da weiß man halt, was man bekommt. Ich hoffe halt, dass sie dieses Jahr nicht so diese Probleme haben zum Launch, also sprich, dass sie zumindest die Technik sauber hinbekommen und dann ist es halt Assassin's Creed. So, du weißt, was du bekommst. Ein paar kleine Neuerungen sind halt wahrscheinlich drin. Ein paar Sachen haben sie wieder rausgeschmissen, weil die halt nicht so gut funktioniert haben. Und das ist dann auch schon alles, was man, glaube ich, dazu an Worten verlieren muss oder sollte. Aber das ist nur so mal als Nachtrag, weil wir gar nicht drüber geredet haben. Ja. Ach so, ja, und Just Dance wollte ich noch ganz kurz was sagen. Ich habe es nämlich ausprobiert. Ja, weil wir da ja im E3-Cast haben wir ja spekuliert, was das mit diesem Handy bedeuten soll. Und ich dachte fälschlicherweise, dass du nutzt die Kamera vor dem Handy. Also sprich, du legst das Handy dann irgendwie vor deinen Fernseher und dann filmt die Kamera vom Handy dich, weil sie ja gesagt haben, ja, nicht jeder hat eine Kamera. Also nicht jeder hat einen Kinect und nicht jeder hat diese PlayStation-Kamera. Und habe ich mir gedacht, ja gut, ist ja clever, dann nutzen sie die Kamera von dem Handy. Ist aber gar nicht so, sondern du hast wirklich ein Handy in der Hand und sie nutzen das Gyroskop, um deine Bewegungen greifen.
Tracken.
Ja. Genau. Was das Ganze aber noch absurder macht, weil mit dem Gyroskop kannst du ja nur tracken, wie sich das Handy bewegt. Also das ist halt wieder dieses klassische, wie bei der Remote, dass man halt feststellt, ach okay, im Endeffekt kann ich die einfach nur in der Hand kippeln und dann denkt der Computer oder beziehungsweise die Wii oder in dem Fall dann halt die neuen Konsolen denken dann auch, ich würde da rumtanzen gerade und deswegen, ja, glaube ich, ganz nett ist aber jetzt, ich find's ganz witzig so, ist halt ein cooles Partyspiel, aber mehr auch nicht.
Hast du dir The Wild Run, das The Crew Add-on angeschaut?
Ja, habe ich mir angeschaut, ich wollte es eigentlich nur wegen den Motorrädern sehen. Ich habe ja immer noch das erste, also das Hauptspiel noch gar nicht gespielt. Es liegt immer noch hier rum, aber noch keine Sekunde ausprobiert. Und ja, die Motorräder fahren sich halt extrem arcadig. Also das heißt, es ist eher, du darfst jetzt halt keine Motorradsimulation erwarten und so, sondern es ist wirklich halt so Fun-Motorrad, also selbst ja, GTA.
Burnout, oder? Die Burnout-Motorräder waren auch so.
Genau, also selbst GTA hat mehr Motorradphysik drin. Und ja, dann es gab halt irgendwie zwei Motorradtypen, irgendwie eine Ducati Monster hatten sie da und irgendwie so eine Kawasaki Ninja. Und dann habe ich ja gefragt, was gibt's denn noch für Motorradhersteller? Und dann war halt so dieses, so ja, da darf ich irgendwie noch nicht drüber reden und kann ich noch nicht sagen, weil das irgendwie noch Teil der Lizenzverhandlungen, die laufen gerade und so. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Zur Grafik, ich fand es sah sehr hübsch aus. Ich kann aber leider keinen wirklichen Schluss ziehen. Es soll ja angeblich halt ein grafisches Update sein zu dem Hauptspiel. Da ich das nicht gespielt habe, kann ich jetzt keinen Vergleich ziehen. Hast du es denn gesehen, Manu?
Ich habe das Add-on mir jetzt nicht angeguckt, ne, weil dachte, ja, cool. Also ich mochte The Crew irgendwie ganz gerne Und auf Motorräder bin ich jetzt aber nicht sonderlich scharf, aber ich dachte, da
was? Gibt's,
ja. Ich mag Motorrädersteuerung, auch bei Mario Kart finde ich Motorräder ganz furchtbar, weil man da kann man nicht so schön driften.
Ja,
mit Motorrädern. Aber bei GTA sind Motorräder Gott.
Da haut's mich immer viel zu schnell runter bei Motorrädern. Da bin ich seit unseren Online-Heist-Versuchen mit dieser Motorradmission bin ich da echt ein gebranntes Kind.
Wie ja, also oft das wird dir Motorrad übrigens bei Wild Run nicht passieren, weil da knallst du mit 200 gegen ein entgegenkommendes Auto und dann bumm, bleibt einfach alles stehen. Und hat auch der, also wir haben das zu zweit quasi uns gespielt und haben immer den Controller so hergereicht und ein Entwickler war halt dabei. Und dann hat der, der mit mir gespielt hat, auch gesagt, so, hey, wieso fällt denn der jetzt nicht runter und sowas? Und dann war so, ja, das dürfen sie nicht aus Lizenzgründen. Also du darfst den Fahrer offenbar da nicht abwerfen, weil das die Hersteller nicht wollen. Keine Ahnung. Ja.
Also ist es nicht so authentisch.
Nee, überhaupt nicht.
Das passt auch zu The Crew. Das ist ja wirklich eher Spaß und Fun.
Ja.
Aber hat denn einer von euch Need for Speed angespielt?
Oh, ich habe mich extra bei EA dann nochmal angestellt im Business-Bereich und ich habe vorher noch gefragt, kann man es spielen? Und dann einer so, ja, klar, kann man doch alles spielen hier. Und Pustekuchen, das war dann wieder nur eine Präsentation. Aber im Gegensatz zur EA-Pressekonferenz habe ich halt mal richtig Gameplay gesehen. Also der Entwickler hat halt gespielt und immerhin das haben wir dann gesehen, wie so dieses Spiel an sich ein bisschen abläuft. Aber ich hätte es halt gern mal so richtig gefahren. Aber gut, ich freue mich tierisch drauf. Und sehr lustiger Moment innerhalb der Sequenz, die er dann da so gespielt hat, da rufen dann ja so diese Crewmitglieder rufen dann halt immer an und wollen irgendwas von dir oder sagen dir so neue Missionen und dann stand halt echt original auf dem Screen Incoming Call from Manu.
Halt ja, das habe ich auch angerufen. Bei Twitter gesehen irgendwie.
Und ich habe erst gedacht so, ah cool, die haben die Demo personalisiert, ach nee, ich spiele ja gar nicht selber, hä? Ich war völlig verwirrt in dem Moment, weil bei manchen Demos tippen sie ja irgendwie vorher deinen Namen oder so ein, dass du halt einen Account oder also quasi angesprochen wirst, aber ich war völlig irritiert in dem Moment und heißt halt einfach ein Charakter Manu. So. Es war halt Need for Speed, aber so cool fand ich halt trotzdem diese, du kannst halt die Arten der Missionen, nee, andersrum, es gibt diese 5 Icons, das habe ich, glaube ich, schon erzählt im Podcast, gell? Aber kurz zusammengefasst, es gibt quasi diese 5 Arten, wie man jetzt Need for Speed eben spielt. Also das Best of aller Need for Speed, weil sie innerhalb der Entwicklungszeit gemerkt haben, dass halt jeder aus dem Studio so seine Lieblings-Need for Speed-Teile hat. Der eine sagt halt, ja, so für mich bedeutet Need for Speed Autotune. Und die anderen haben halt gesagt, so, nee, Blödsinn, Need for Speed geht halt natürlich um Speed, ja, also es muss irgendwie schnell fahren. Und dann, ich wäre dann eher so in der Fraktion gewesen, die gesagt haben, ja, aber das Beste an Need for Speed waren eigentlich immer die Verfolgungsjagden mit der Polizei. Und dann haben sie gemerkt, ja, dann lass uns das doch miteinander kombinieren. Und das ist jetzt quasi so dieser Ansatz, dass du dein Lieblingspart von Need for Speed am ehesten, also dein Spielstil quasi so, dann dass du da abgeholt wirst und halt für alles Punkte kriegst, was du gerne machst in Need for Speed. Und das sind halt dann quasi so diese 5 Bereiche. Tunen, Polizeiverfolgungen, Schnellfahren, Driften und so weiter. Und fand ich einen ganz netten Ansatz. Muss man mal gucken, wie das jetzt dann insgesamt so funktioniert. Weil bei Drive zum Beispiel war das, glaube ich, Daniel, gell? Da musste man ja dann ja auch diese Gymkhana-Events machen, um überhaupt weiterzukommen.
Drive?
Nee, nicht Drive.
Der Drive ist der Film mit
Dirt.
Achso.
Dirt, danke, ja.
Ja, genau.
Das hat mich dann zum Beispiel genervt, weil so die mag ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Und hier sah das aber so aus, als wäre das halt einfach optional. Wenn du in einer Mission, musst du halt von A nach B fahren, wenn du dort viel driftest, kriegst du halt Bonuspunkte, weil du halt viel gedriftet bist so. Und wenn du gleichzeitig noch sehr schnell fährst, dann kriegst du halt einen doppelten Multiplier und kannst dir davon dann halt wieder Zeug irgendwie freischalten.
Haben sie denn diese Lens-Flare und Blur-Effekte und sowas wieder ein bisschen runtergedreht?
Innerhalb des Spiels fand ich die dann gar nicht mehr so schlimm, ja, weil in den Trailern sind die ja total extrem. Was viele gesagt haben, dass so diese Außenkamera beim Driften die irgendwie stört, weil dann so die so hinterher draggt. Aber da ich, also die schleppt sich quasi so hinterher, um diesen Effekt irgendwie schöner zu zeigen. Aber ich spiele Need for Speed eh immer aus der Stoßstangenperspektive, ja.
Das Ding ist halt, bei Need for Speed ist es nur Nacht. Es gibt keinen Tagesmodus.
Ja. Sieht doch geil aus.
Ja, aber trotzdem. Also, ich will ja auch am Tageslicht irgendwie rumfahren. Und nicht vielleicht in der Nacht nur.
Aber bei so einem großen Spiel kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass man nur nachts fährt, ehrlich gesagt.
Doch.
Vielleicht haben sie das jetzt. Echt, ist so.
Ja.
Krass.
Das ist es ja.
Krass.
Da dachte ich auch nur, ja, schön.
Ich dachte, das schön haben sie jetzt halt so für die Präsentation gemacht, weil es irgendwie cool aussieht, aber...
Nee, die Infos, die ich bekommen habe, war halt nur irgendwie in der Nacht. So.
War ja.
Mit deinen Kumpels dann coole Rennen fahren mit getunten Autos. Ja.
Naja, mal gucken.
Ja, also für mich ist das nix, weil, wie gesagt, ich finde das alles so prollig und die Leute so unsympathisch. Das ist mir egal, ob die an der nächsten Laterne zerprallen, weil sie irgendwelche illegalen Autorennen fahren. Dann kratzt mich überhaupt nicht.
Maike, hast du Hitman gesehen?
Nee, leider nicht. Ich habe jetzt noch eine Einladung bekommen für den neuen Hitman-Film. Tatsächlich, aber Hitman habe ich nur die E3-Sachen gesehen, was ja sehr an... jetzt vergesse ich es wieder... Und ich habe die Serie auch nicht gesehen, die, wie heißt es?
Nicht?
Die Serie mit den Meth-Kram.
Ach so, Breaking Bad.
Breaking Bad.
Ja, genau. Es ist sehr an Breaking Bad irgendwie angelehnt. Also der Trailer zumindest und das In-Game-Footage. Du siehst halt sehr viele Menschen, die Meth herstellen und auch diese Masken aufhaben, aber sonst habe ich auch von der Gamescom nicht wirklich was mehr davon gesehen.
Also ich saß mit deiner Ex-Kollegin Nicole in dem Hitman Präsentation, beziehungsweise wir haben so eine Mischung aus Präsentation und Fragen stellen live gemacht und der hat uns echt ein paar coole Dinge so gezeigt. Ich konnte mir das bis dato immer nicht so richtig vorstellen, was jetzt dieses neue Hitman wird. Wird das jetzt nur so eine Plattform oder so oder nur Multiplayer? Da hat man ja so ein bisschen drüber spekuliert, Daniel auch im Vorfeld. Aber ich glaube, das wird schon wieder ein klassisches Hitman. Ich habe ihn dann gefragt, warum sie das jetzt wieder einfach nur Hitman nennen, ohne irgendwie einen Untertitel oder eine Nummer. Und er hat halt gesagt, sie sind so ein bisschen zurück wieder und haben gesagt, sie machen einen Reboot sozusagen, ohne aber die Story zu rebooten. Also eher so eine Mechanik-Reboot oder neu überdenken, was Hitman ausmacht und was Hitman gut macht und ohne diesen Ballast quasi mitnehmen zu müssen, aber es spielt trotzdem von der Geschichte chronologisch geht's weiter. Also Hitman ist jetzt quasi am Höhepunkt seiner Karriere angekommen, so hat er es gesagt. Und von der Mechanik wird's halt so, wie soll ich sagen, sandboxiger, würde ich fast behaupten. Also diese Gebiete, er ist dann mit uns so rum, er hat einen Cheatcode eingeschaltet, dann konnte er mit der Kamera frei rumfliegen und hat uns halt ganz viele Stellen so innerhalb des Geländes gezeigt, wo man irgendwie was manipulieren kann, wo man rein kann. Das war ein Riesengelände, es war so ein altes Museum und innerhalb diesem Museum fand eine Modenschau statt. Also es war ein großer Event. Genau, also das von dem Trailer. Und er ist dann halt mit uns in diesem ganzen Gebiet rumgeflogen und hat uns eben alles gezeigt. Ein Riesengebäude und er hat halt wirklich gesagt, alles, was du siehst, und dieses Rollenspiel-Klischee, Daniel, everything you see, you can manipulate. Ja? Also alles ist spielrelevant, wenn du es spielrelevant machst. Okay. Also das fängt
aber
an
ja,
von...
Aber dann ist ja eigentlich, Entschuldigung, wenn ich dir da das Wort abschneide, aber dann ist ja Sandbox eigentlich eher das falsche Wort, weil es ist ja eher dann so ein Open World, Mini-Open World. Also du hast ein großes Level und das kennt man ja auch von den alten Hitman-Spielen, dass du halt dann irgendwie eine riesen Villa hast und dann hast du aber halt den Garten und den Poolbereich und den Keller und den ersten Stock und oben was weiß ich was. Dass du dann im Prinzip alles, was du da halt in diesem begrenzten Level-Areal, was aber dann halt riesig groß ist, für deine Zwecke halt verwenden kannst. Und
Genau. Ich dachte, das würde jetzt Sandbox eben bedeuten, ne?
Ja, du konntest ja immer irgendwie dir aussuchen, wie du die Gegner ausschalten konntest. So, ob du jetzt irgendwie stealth-mäßig vorgehst, ob du jetzt erst den, dann den ausschaltest. So, das ist ja nichts Neues.
Ja.
Nee, es ist nichts Neues.
Es war so kryptisch angekündigt, fand ich. Das haben sie halt irgendwie, sie haben es bei der Präsentation auf der E3 sowohl in der Ankündigung als auch dann auf der Square Enix PK nicht geschafft, mir eigentlich zu erklären, wie dieses Spiel funktioniert und haben da immer irgendwas rumfabuliert von wegen it's eine entire connected worlds und was weiß ich was und keine Ahnung, manche Targets tauchen nur für einen Tag auf und dann sind sie nie wieder da und so.
Ja.
Und das war alles so, okay, ist das jetzt nur Marketing, bla bla, oder was machen die denn da eigentlich und wie spielt sich das denn? Das fand ich eben so schwierig.
Also es wird quasi zweigeteilt. Also ich habe das so verstanden, es wird ganz normal diese Kampagne geben, wie immer, wo du in dieses Areal gehst, dann hast du eine klare Zielperson und dann kannst du halt rumexperimentieren und machen und tun, was du willst und dein Ziel erreichen, wie du möchtest. Es wird halt noch mehr mit so Physikspielereien arbeiten, dass du zum Beispiel, was weiß ich, so Haftgranaten konntest du halt früher nur an bestimmten Stellen, die halt die Entwickler vorgesehen haben, anbringen, weil dann halt auch ausgerechnet werden musste, was mit dieser Granate dann passiert oder mit dieser Mine. Und jetzt kannst du die halt überall, wo es quasi physikalisch funktioniert, sowas anzuheften, passiert dann auch was, ja. Und so neue Spielereien, dass er zum Beispiel, er hat dann so eine Mine hingelegt und dann hat er halt diese typische Münze geworfen und dann kam halt ein Security, hat diese Mine gesehen, hat sich gewundert, hat aber niemand gesehen, der die da platziert hat und dann hat er die Mine halt einfach genommen und hat die halt in den Lagerraum gebracht. Und dann hast du damit quasi dir Zeug reingeschmuggelt, weil halt am Eingang Metalldetektoren waren, solche Geschichten. Ah, okay. Alles, was früher auch schon cool denkbar war, aber vielleicht durch eher technische Hürden ausgebremst wurde, wird halt noch mehr möglich sein jetzt so. Oder einfach halt wirklich einfach eine Lautsprecherbox, die da irgendwo hängt. Du kannst dann halt alles abschrauben und irgendwie runterschmeißen auf Leute. Und du wirst nicht mehr so oft so Situationen erleben, dass du sagst, okay, das hat jetzt keiner bedacht, dass man diese Lautsprecherbox vielleicht einsetzen würde wollen. Da haben die halt sehr viel Feedback aus der Community beobachtet und mitgenommen, weil sie halt gemerkt haben, die Hitman-Fans, die reizen das halt bis zum Extrem immer aus und kommen auf Ideen, wo die Entwickler selber nicht drauf gekommen sind. Und deswegen haben sie jetzt halt versucht, quasi diese Engine so komplett neu so aufzubauen, dass halt auch Sachen möglich sind, die nicht vorher gesehen sind von den Entwicklern, um dann halt irgendwie so coole Effekte dann irgendwie auch zu generieren, oder? Ja. Kettenreaktion.
Okay, aber dann freue ich mich jetzt tatsächlich schon mehr drauf, weil ich hab leider zweimal extremes Pech gehabt. Also ich habe zweimal versucht, die Präsentation zu sehen und bin immer hingekommen und dann war das so dieses so, ja, jetzt hat sie halt gerade vor irgendwie 7 Minuten angefangen und geht jetzt aber noch 20 Minuten, 25 Minuten und dann kommt die noch, dauert sie noch mal irgendwie eine halbe Stunde. Also das heißt, und es hatte halt nie so, ich hatte immer so eine Stunde Zeit oder so und dann hat es halt nie hingehauen. Deswegen habe ich so ein bisschen geärgert. Aber grundsätzlich habe ich da schon Lust auf ein neues Hitman und wenn du sagst, dass das irgendwie wieder in diese alte Richtung geht, dann bin ich da sehr positiv gestimmt. Ja.
Und das, was so kryptisch mit diesem Multiplayer angekündigt worden ist, das ist, glaube ich, wie bei Hitman Contracts. Also du kannst halt, er hat dann gesagt, du könntest jetzt, er hat dann halt eben das mit der Mine gemacht und dann ist eine Wache, da standen zwei Wachen, die eine Wache ist dann weg und hat diese Mine entfernt und dann war quasi die andere Wache alleine und konnte umgenietet werden, ohne dass jemand das gesehen hätte. Und dann hat er gesagt, das wäre jetzt zum Beispiel eine gute Situation, um daraus einen Contract zu machen für deine Freunde, weil die dann selber auch einen Weg finden müssen, die zweite Wache wegzulotsen, damit halt die eine Wache erledigt werden kann, weil sie dann sich halt sonst fragen, wie hat der die eine Wache erledigt von den beiden, ohne dass es jemand gemerkt hat. Ja.
Okay, aber das ist ja da, genauso wie vorher, dass man im Prinzip eigene Missionsziele festlegt.
Deswegen verstehe ich auch nicht, was sie da so kryptisch angekündigt haben.
Ja, komisch.
Also es wird eigentlich wie immer.
Ich habe noch oder wollt ihr noch was dazu sagen? Ich habe noch einen sehr, sehr traurigen, also für mich persönlich sehr traurigen Nachtrag. Ich war ja bei Total War, ich kann es nicht aussprechen, ich will mal Total Warhammer sagen. Es heißt aber Total War, Doppelpunkt Warhammer. Was für eine gigantische Chance auch vergeben, das Spiel halt irgendwie Total Warhammer zu nennen, aber gut. Dann habe ich danach noch ein Interview gehabt mit dem von Creative Assembly, der da arbeitet und muss man mal schauen, ich habe das aufgezeichnet, ob das von der Qualität her passt, ob wir das vielleicht hier auch nochmal irgendwann senden können oder spätestens halt dann, wenn das Spiel rauskommt oder so, als Nachklapp zum Podcast. Und dann habe ich gesagt, hey, ihr müsst ja mega groß mittlerweile geworden sein, weil es gibt ja jetzt das Warhammer-Spiel und das betonen sie auch immer so, das Warhammer-Spiel wird keinerlei Einfluss auf die alten historischen Total War-Spiele haben. Also die werden quasi, da wird auch irgendwann bald was Neues kommen, weil sie halt irgendwie gesagt haben, ja, es gibt halt voll viele Leute, die wollen halt diese Napoleon und Rome und was es da halt alles gab. Da hatten sie offenbar die strikte Anweisung von der PR, das in jedem Interview zu betonen, dass das nicht irgendwie jetzt anstatt eines historischen Total War Spiels ist, sondern es ist quasi zusätzliches Total War Spiel. Und Halo Wars 2 wird ja jetzt auch bei Creative Assembly entwickelt, was wir auf der Xbox PK schon angesprochen haben. Und dann hat er so einen im Nebensatz, ich glaube, das wollte er gar nicht so jetzt so direkt sagen, oder das war jetzt gar nicht die zentrale Aussage, und da ist bei mir so ein Nein mir aus dem quasi entwichen, weil er gesagt hat, ja, das ist jetzt das Team, was halt Alien Isolation gemacht hat, die machen jetzt Halo Wars 2. Und das war halt dann dieses, okay, also das heißt im Klartext, ein neues Alien Isolation können wir uns für die nächste Zeit jetzt erstmal abschminken. Und dann war es so dieses, ja, da ist passiert aktuell gar nichts. Und da war wohl auch so, kam ja auch die News raus, dass Sega mit den Verkäufen nicht so zufrieden war und da wird erstmal nichts passieren. Was ich persönlich extrem traurig finde, weil Alien Isolation wirklich eins meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre war. Und ich da persönlich sehr enttäuscht bin und ich gebe, ohne Namen nennen zu wollen, aber ganz klar der deutschen Spielepresse und überhaupt der Presse die Schuld daran, weil sie das Spiel nicht verstanden hat und falsch bewertet hat. Deswegen.
Schade.
Ja, allerdings. Aber das war jetzt nur so für mich persönlich, weil ich da einfach, wie gesagt, ich fand das Spiel halt toll und war da so ein bisschen, hatte insgeheim tatsächlich noch gehofft, dass zumindest vielleicht mal was passiert, aber das kann man sich, glaube ich, für die nächste Zeit erstmal abschminken. Ja. Gut. Haben wir noch was zur E3, sage ich schon, zur Gamescom oder wollen wir noch zu den Videogames live kurz?
Ich wollte gerade sagen, wir haben die Videogames live angeteasert, aber nie drüber gesprochen.
Nö. Ich gucke auch nochmal auf mein Doc, was ich vornherein natürlich erstellt habe. We Happy Few.
Ja.
Habt ihr dazu schon irgendwas gemacht?
Wir haben es während der Xbox-PK ganz kurz erwähnt. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich war nur ein bisschen enttäuscht, dass es ein Roguelike wird. Aber wie ging es dir denn da?
Ja, auch nicht so schön.
Ja, schön ist es
schön. Ich habe mich so gefreut.
Ja.
Ich dachte, das wird super, super gut, nachdem ich den Trailer gesehen habe.
Mhm.
Weil alles kam. So irgendwie Masken, ekliger Soundtrack, so. Das war echt alles, was mir Angst gemacht hat, war irgendwie in We Happy Few und dann habe ich das Gameplay gesehen und es war nicht so gut.
Nee.
Aber ja.
Mal abwarten, wie es dann als Spiel so funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja doch dann irgendwie überraschend gut, weil manche Roguelikes holen mich dann irgendwie doch ab. So FTL zum Beispiel konnte ich dann auch spielen, aber das, was ich da kurz gesehen habe, hat mich irgendwie so gar nicht angesprochen, von der Mechanik her.
Ja. Das wird nichts. Also so wie ich.
Also ich mein, Maike sagt, vergiss es, Wado. Ja. Streich es aus deinem Gedächtnis.
Das wird nichts. Das war halt echt so, also es war halt komplett was anderes im Gameplay, als was im Trailer getriggert wurde. So.
Mhm.
Und ja, cool, irgendwie so Leute wegschnetteln, looten und
das habe ich nicht erwartet von diesem Spiel und das hat mich dann völlig überrascht, dass es so sich so ein bisschen ganz anders anfühlt, als man erwartet hatte.
Ja.
Der Boris, unser ehemaliger Mitpodcaster, der hat gesagt, für ihn hat das funktioniert. Er hat sich da angestellt, weil da quasi nichts los war in der Halle.
Was?
Und hat es dann gespielt. Ja. Und am Mittwoch, glaube ich, oder am Donnerstag, ich weiß nicht. Und da hat er dann gesagt, für ihn hat es da ganz gut funktioniert, aber ich weiß auch nicht. Mal gucken.
Also ich habe aber schon auch die Enttäuschung und Ernüchterung darüber wahrgenommen, dass irgendwie, also habe ich mehrfach auf der Messe gehört, dass alle gesagt haben, so, ja, da hatte ich mich irgendwie drauf gefreut und dann habe ich aber das gesehen und gut, vielleicht haben sie jetzt das Problem, oder vielleicht haben sie es auch absichtlich so gemacht, dass jetzt alle erstmal enttäuscht sind und dann wird es doch ganz gut, aber ja, muss man mal.
Ja, nö, glaube ich nicht.
aber so ähnlich ging es mir bei Videogames Live, Daniel. Da hatte ich auch von der Ankündigung und von dem Interview, was ich mit dem Macher gemacht hatte, auch ein bisschen mehr erwartet und war dann auch ein bisschen ernüchtert, was aber nicht unbedingt nur an der Musik und an dem Konzert selber lag, sondern auch mir hat irgendwie die Stimmung gefehlt. Also ich war mal bei diesem Zelda Symphony Orchestra zum 25-jährigen Jubiläum und es war halt in einer richtig schönen Orchesterhalle und es war halt die ganze Atmosphäre und die Akustik war halt der Hammer dort. Und jetzt saßen wir halt in Halle 11.3 und sind vorher irgendwie durch leere Gänge gehuscht, weil wir den falschen Eingang gefunden haben. Und dann saß man da in einer großen Halle und das Lauteste, was man gehört hat, war nicht die E-Gitarre, die mich auch gestört hat so ein bisschen, sondern die Klimaanlage der Halle. Das war ein bisschen störend.
Das war echt nervig, weil das halt gerade so in so Streichermomenten, wenn es dann halt eh ein bisschen ruhiger ist und dann sitzt du halt da und von oben bläst die Klimaanlage runter. das hat ihn ein bisschen genervt und auch grundsätzlich war die Akustik in so einer Messehalle halt einfach nicht gut für ein Konzert. Es ist da halt einfach nicht für gemacht, für so ein Konzert, weil eine Messehalle ja natürlich auch absichtlich so gebaut wird, damit der, damit die Decke irgendwie Schall schluckt, also damit da irgendwie nichts reflektiert wird, weil du willst ja normalerweise eher so, Messegeräusche sind ja eh immer relativ laut und damit das aber nicht völlig überhand nimmt, machst du ja keine glatte Decke, sondern halt so eine ganz verschachtelte, die da irgendwie diese Geräusche dann irgendwie wegnimmt und das hat man schon gemerkt, die Akustik war nicht mega gut. Ich weiß nicht, also dieser, wie heißt denn der, Tommy Tallarico oder sowas. Oder genau, der ist halt einfach ein mega guter Verkäufer, das muss man ihm halt lassen. Also der, wenn der irgendwie was
hat
erzählt.
Hat man im Cast auch gemerkt, ja.
Genau, wenn der, also der hätte jetzt auch Staubsauger verkaufen können und ich hätte einen haben wollen, wenn er das mir irgendwie so präsentiert hätte. Das kann er auf jeden Fall gut, das zu verkaufen. Ich fand's aber tatsächlich nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich
aber
sagen.
Aber erzähl doch mal kurz, welche Titel wurden denn da irgendwie präsentiert? Was wurde da
also ja, das erste gespielt. War ja schon mal das erste war ja schon mal blöd.
Darf ich einen blöden Wortwitz machen?
Nee.
Bitte. Im Gegensatz zu Unravel hatte das Konzert keinen roten Faden.
Bumsch. Nee, also das Problem war ja, um 20 Uhr sollte das anfangen. Beziehungsweise 19:45 stand da Einlass. So, und normalerweise ist doch Einlass immer eine Stunde vorher oder eine halbe, dreiviertel Stunde oder sowas. Und die haben halt wirklich bums, Punkt 20 Uhr haben die angefangen, was halt dafür gesorgt hat, dass das erste, ich weiß gar nicht, ich denke, wir haben das erste gehört, ja, ja. Das war Castlevania, ne? Und da während Castlevania liefen aber halt noch irgendwie hunderte Leute rum und haben ihre Plätze gesucht und haben da irgendwo versucht, noch so reinzulaufen und dann war es immer wie so, Entschuldigung, halt, wie man das so kennt aus dem Kino, dann müssen wir die ganze Reihe aufstehen. Es herrschte noch so keine richtige Stimmung, weil ja eigentlich noch so das ganze Publikum so in Unruhe war. Und das ist halt einfach extrem dämlich. So, ich mach doch nicht eine Viertelstunde, bevor das Konzert anfängt, erst den Einlass, weil dann ist doch klar, dass irgendwie noch keiner sitzt, wenn ich da 4.000-5.000 Leute in so eine Halle reinlasse. Also allein das fand ich schon merkwürdig. Ich weiß nicht, wer das verbockt hat, aber ob das die deutschen Organisatoren waren oder ob das die waren, weil ich weiß nicht, wer das dann organisiert, wer da der Veranstalter ist, weil die geben ja 150 Konzerte pro Jahr. Die müssen doch mittlerweile raushaben, wie lange das so dauert, bis da irgendwie alle sitzen und dass man da vielleicht einfach ein bisschen Zeitpuffer lässt und so. Aber gut, um deine Frage zu beantworten. Das nächste, was dann kam, war schon fast mit das Highlight, nämlich Metal Gear. Und das fand ich nämlich super gut, weil da war nämlich erst Kojima, der in so einer Videobotschaft was kurz erklärt hat. Und dann hatten sie, halt so, ja. Genau, dann hatten sie wirklich die Metal Gear Musik, so ein Medley haben sie da gespielt und dann halt auch aber immer wirklich die passenden Szenen im Hintergrund eingespielt. Also dann die Bosskämpfe und dann so irgendwie die Momente aus den einzelnen Videos und natürlich auch diesen Trailer von Metal Gear 2, der erste Trailer, weißt du, wo er von dieser Brücke da in New York springt, von der Brooklyn Bridge oder sowas ist das, glaube ich. Und das sind dann einfach Momente, die kennt man halt auch wahrscheinlich sogar, wenn man mit gar nichts mit Metal Gear anfangen kann. Und es war gut geschnitten und war cool. Und das war halt schon dieses so, also das war bei mir so dieses, wow, wir sind erst beim zweiten Lied und ich habe jetzt schon feuchte Augen. Wie soll das jetzt nur die letzten 2 Stunden weitergehen? Und dann schwankte es aber immer so. Manche waren richtig schlecht und dann waren welche wieder besser.
Musikalisch war es immer gut, fand ich. Also auch so Sachen, die man vielleicht jetzt nicht so kannte. Es gab dann zum Beispiel so ein Medley aus Siberia 1, 2 und 3. Da hatte ich mit der Musik überhaupt gar keinen Bezug, weil ich die Spiele nicht kannte. Der Micha hatte da ein bisschen mehr Bezug. Aber die Musik war einfach schön und es hat auch gepasst, die als Orchester zu inszenieren und da aufzuführen. Und es war sehr unterhaltsam, auch diese Musik zu hören und quasi neu kennenzulernen in dieser Atmosphäre. Und dann kam eben zum Beispiel auch der Musiker, und hat selber dirigiert. Also der Komponist von diesen Stücken war halt eh wegen der Gamescom da, weil er Siberia 3 präsentiert hat und er hat dann selber dirigiert. Das waren echt irgendwie schöne Momente, so fand ich. Wurde dann auch irgendwie ein bisschen eingeleitet, ein bisschen begrüßt und so. Aber es war halt komplett wild gemischt. Also dann kam nach Siberia kam dann gleich irgendwie wieder Sonic Medley und dann kam ein bisschen Nintendo und ein bisschen Square Enix und dann alles wild durcheinander gemischt und immer mal wieder auch ein bisschen rockig zwischendurch, wo er dann mit seiner Gitarre wieder aufgelaufen ist. Also es war nicht so eine Reise durch die Videospielgeschichte in irgendeiner und hat irgendwas erzählt so, sondern es war wild durch die Bank, durch alle Jahrzehnte und alle Genres gemischt.
Das stimmt, aber das hat's auch wieder ein bisschen spannend gemacht, finde ich, weil man halt immer sowas kommt als nächstes, so, ja.
Aber es war komplett irgendwie mit dem Orchester, mit Violinen und Bassen und
komplettes Orchester. Das Budapester Orchester war Ja, genau, Budapester Symphonieorchester, was da saß. Und dann hatten sie immer wieder, entweder haben sie mal einen anderen Dirigenten reingeholt oder sie haben irgendwie diese Linkflut, die, wie heißt dieses?
Lara irgendwas,
ja. Ja, also auf jeden Fall ist halt eine Frau, die im Internet ganz oft so Videos von sich macht, wie sie halt irgendwelche Zelda-Lieder oder sowas auf der Querflöte spielt. Und die hat dann halt auf die Bühne geholt und die hat dann mehr oder weniger zu dem Orchester dazu vorne gespielt und so. Und das hat dann auch immer ganz gut gepasst. Das fand ich ganz okay. Was ich zu dem E-Gitarre noch sagen wollte, das haben mir viele im Vorfeld gesagt und ich habe jetzt auch witzigerweise auf dem Rückflug am Flughafen noch den Nino von High Five getroffen und der hat das auch in München schon mal gesehen und der hat halt gesagt so, ja, dieser Talarico, der ist ja, also der hat mir, ging mir so auf die Nerven, weil der einfach jedes Lied mit seiner E-Gitarre drüber geschrammelt hat.
Kaputt geschreddert hat, ja.
Genau. Und das fand ich jetzt zum Beispiel da in Köln gar nicht so schlimm. Also scheinbar muss ihm das mal jemand gesagt haben, gesagt so, hey, wenn das wirklich ein Orchesterlied ist, dann lass halt einfach das Orchester spielen und halt dich da raus. Und er hat ja wirklich bei manchen Liedern hat er irgendwie kurz anmoderiert und ist er gegangen und hat auch nicht mitgespielt. Und
ich hatte auch Sorge, dass er jetzt bei jedem Zelda-Ding irgendwie da drüber schreddert, aber das war eben, wie gesagt, nicht so. Da hatte ich wirklich Angst und bei den Sachen, wo er es gemacht hat, war es halt super. Castlevania hat gepasst, Halo hat natürlich super gepasst mit der E-Gitarre. Ich denke auch, dass das ein bisschen, dass er das wahrscheinlich zurückgefahren hat, weil ich habe das im Vorfeld auch ganz oft gehört von Leuten, dass das ganz, ganz schlimm sei, wie er da drüber schreddert. Problem fand ich eigentlich nur, wenn er dann dabei gespielt hat, war die E-Gitarre so laut abgemischt, dass du nichts anderes mehr wahrgenommen hast im Grunde.
Genau.
Also gefühlt hast du das Orchester nicht mehr gehört.
Genau, und das war halt einfach schlechte Tonabmischung. Ich weiß nicht, war auch wieder so dieses Ding so, hey, ihr spielt doch 150 Konzerte im Jahr, da muss doch ein Tontechniker sitzen, der das merkt oder es muss doch im Soundcheck auffallen. Manuel, stell dir mal vor, wir hätten jetzt er hätte jetzt bei jedem Lied gespielt und du hast dann halt irgendwie so eine Zelda-Symphonie und dann kommt er mit seiner E-Gitarre und überbläst halt einfach alles, was die ist, was das Orchester spielt. Ich glaube, dann hätten wir uns auch aufgeregt und
ja, zu Recht.
Deswegen glaube ich tatsächlich, dass er das zum Glück wahrscheinlich einfach selber zurückgefahren hat. Es waren aber auch coole Momente dabei, muss ich sagen. Also so Gänsehaut-Moment, also Mass Effect zum Beispiel war toll.
Mann.
Das war sehr cool.
Ich schäme mich so, dass ich es verpasst habe. Ich mag doch Mass Effect so doll.
Ja, das war toll. Mass Effect, glaube ich, musste man auch nicht mal, das hat halt einfach super Musik, da muss man die Spiele gar nicht gespielt haben. Das war trotzdem in dem Moment einfach tolle Musik. Und mit einer der geilsten Momente war, da war ganz kurz komplett dunkel im Saal und auf einmal kam nur, puff, das Skyrim-Logo auf der Wand und halt der komplette Saal halt sofort instant Gejubel. Und dann also Skyrim hat mir auch sehr gut gefallen.
Da hatten sie einen kompletten Chor eben auch noch mit dabei, die dann die Fudora quasi so dauernd gesungen haben, ja.
Ja, das war sehr cool. Dann diese Tetris-Opera oder wie die hieß.
Das war das Kreativste, ja.
Das war das Kreativste, also, ja.
Meistens haben sie eben so ein bisschen die Sachen auch neu interpretiert oder zu Medleys oder so umgeschrieben, aber bei Tetris haben sie sich echt übertroffen. Da haben sie eine Tetris-Oper draus gemacht und haben eine Opernsängerin vorne hingestellt. Der Chor hat dann mit auf Russisch gesungen und sie haben halt wirklich so richtig diese operntypischen Gesänge zu Tetris gemacht. Aber du hast diese Melodie im Untergrund, im Hintergrund immer noch eben wahrgenommen und hast es trotzdem erkannt. Also es war richtig cool
gemacht. Ja, und dieses geile, diese russische, oder was man ja auch so Sirtaki-mäßig kennt, so dass das dann so, weißt du, es fängt so langsam an und dann wird es immer schneller und immer schneller und immer schneller und am Ende kommst du halt überhaupt nicht mehr mit dem Takt und so. Und das hat mir gut gefallen. Was hat mir noch ganz gut gefallen?
Also wie gesagt, musikalisch war es wirklich toll und die Mischung war auch in Ordnung. Klar, waren so ein paar Sachen dabei, mit denen man halt persönlich vielleicht weniger anfangen kann. Und aber es variiert ja auch von Konzert zu Konzert. Also das Siberia war zum Beispiel, glaube ich, jetzt nur an dem Freitag, an dem Eröffnungstag da, weil der Dirigent nur da war. Aber er hat jetzt exklusiv für Köln zum Beispiel die Melodie von zwei LucasArts Adventures gemacht. Hat er ja im Interview auch erzählt, weil er gemerkt hat, dass die Deutschen so auf Monkey Island stehen. Und dann gab es halt Monkey Island irgendwie. Das war jetzt zwar vom Orchester nicht so ganz gut getroffen, da hätte er vielleicht irgendwie andere Instrumente gebraucht, aber es war trotzdem cool, dass es halt eine Variation hat. Du kannst die Konzerte, glaube ich, auch öfter angucken und sind immer wieder neue Sachen dabei. Ja. Schlimm war eigentlich nur wirklich neben der Tonqualität und der Abmischung, dass manche Sachen saublöd mit Videomaterial unterlegt wurden. Also Metal Gear war gut. Bei Sonic zum Beispiel hat man fast einen epileptischen Anfall gekriegt, ehrlich gesagt, weil es so schnell aneinander geschnitten war. Stell dir vor, du hast 5000, ja, also wirklich ohne Übertreibung, du hast 5000 YouTube-Videoclips von Let's Play-Sequenzen aus allen Sonic-Spielen und sagst per Randomizer, nimm mir immer 2 Sekunden aus jedem Spiel und schneide das zu einem 5-Minuten-Video zusammen. Und dann weißt du, wie das Ding unterbildert war. Das war unfassbar. Alle 2 Sekunden, ding, neue Sequenz, Logo, wieder. Und Sonic ist ja eh schon so schnell, dass das ein komplettes Chaos auf dieser Videobühne war. Das war ganz furchtbar. Und bei manchen Sachen war es dann wieder zu gut gemeint oder zu gewollt. Also die Zugabe war dann
halt, still, bis du dazu kommst.
Ja, aber ich meine, ich nur von dem Videomaterial. Wie eingeleitet wurde, war super wiederum, ja. Das Videomaterial zu Still Alive haben sie sich dann geschenkt. Da war dann nur der Text eingeblendet zum Mitsingen. Ja, das war ja eine gute Idee. Und es war wirklich schön, dass halt Still Alive so als absolutes Fanliebling irgendwie kommt. Aber sie waren sich halt dann auch nicht zu schade, das mit so ganz billigen, wie so eine PowerPoint-Präsentation, mit so Memes und Katzenbildern zu unterlegen. Und ich verarsche dich wirklich nicht. Ja, da stand dann, I'm still alive, sorry, you're dead. Und dann war halt so ein kleines Hundebaby oder ein Katzenbaby, was halt so mit dem Rücken auf der Couch liegt. Oder dann kam einfach so ein Smiley, so ein Emoji. Und oder
das hätte es gar nicht gebraucht, ja.
The cake is a lie bei der Textstelle war dann halt so ein Geburtstagskuchen Wasserball irgendwie als Foto mit abgebildet oder also ganz, ganz schlecht. Es hätte eigentlich nur gefehlt, dass das mit Comic Sans noch geschrieben ist.
Das war echt unangenehm. Und bei den Videos ist es halt ganz oft so, dass sie halt die Lizenz da nicht haben. Das hast du, also bei Metal Gear hast du halt gemerkt, okay, da hat offenbar der Entwickler mitgearbeitet und hat das Videomaterial entweder bereitgestellt oder sogar selber geschnitten. Der Entwickler hat kurz, also Kojima hat kurz was dazu gesagt. Da war das okay. Und dann hatten sie aber irgendwie so dann haben sie halt aber nicht gesagt, dass sie das nicht Videomaterial nicht haben, sondern sie haben dann immer so eine komische Erklärung, wie so, ja, für Kingdom Hearts haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir haben nämlich mal uns mit Walt Disney zusammen oder mit Disney zusammengesetzt und haben die Figuren aus Kingdom Hearts so zusammengeschnitten, wie sie in ihrer Original-Disney-Form vorkommen. Und dann waren einfach irgendwie völlig random irgendwelche Disney-Original-Szenen aneinander geschnitten. Und das war halt so ein bisschen so dieses so, ja, hä, okay, dann sagt doch einfach, ihr habt die Rechte nicht, um das zu zeigen und deswegen dann zeigt da gar nichts oder sowas. Bei Zelda haben sie dann Cosplayer gezeigt. Nee, bei Final Fantasy war das auch, ja. Bei Final Fantasy haben sie einfach nur solche Bilder von Cosplayern gezeigt oder sowas, wie dann halt irgendwie so Cosplayer einfach irgendwo so auf einer Messe halt irgendwie so für so ein Gruppenfoto zusammenstehen und so. Und das funktioniert dann halt überhaupt nicht so, wo man sich gerade so, also gerade bei Final Fantasy, gut, da können sie nichts dafür, wenn die keine Rechte dafür bekommen, aber da hätte es halt einfach deutlich mehr Emotionen rübergebracht, wenn du halt auch Spielszenen dazu gesehen hättest oder irgendwie schöne
Zwischensequenzen oder so. Ja, eben, die, was weiß ich. Und du hast halt genau gemerkt, das war immer Square Enix und es war immer Nintendo. Weil bei Zelda, das sind aber halt solche Fanlieblinge, dass sie die auch nicht weglassen können auf der Bühne, ja. Und bei Zelda haben sie dann DeviantArt, also Fanart-Bilder gezeigt.
Ja, genau, das war
Fanart. Das fand ich ganz, ganz schlimm, weil Zelda halt so eine tolle Musik hat und diese Momente, gerade wenn man diese Zelda-Symphonieorchester gesehen hat, da haben sie halt genau die Stelle dann auch immer gezeigt und hier war das halt wirklich einfach so ein, nichts gegen Fanart, aber okay, ja, du weißt, was ich meine. Ja. Das hat irgendwie dann
das
so
wirkt getroffen. Das ein bisschen billig. Also als ob man halt so ein Zelda-Fanart-Tumblr-Blog einfach durchklickt und dann halt das abfilmt. So wirkte das halt so ein bisschen und das war echt sehr komisch. Und manchmal...
Aber haben die da gar nichts gezeigt irgendwie?
Nee, die hatten ja keine Rechte. Sie durften nichts zeigen und dann haben sie halt einfach sich irgendwie versucht zu behelfen und haben halt dann was anderes gezeigt. Und
schön mit dem Sumo oder was?
Nö, da war halt einfach im Hintergrund auf der Leinwand. Die Leinwand war so dreigeteilt und dann haben sie halt das dahinter einfach gezeigt.
Und auf der linken und rechten Leinwand hatten sie dann halt oft, was weiß ich, die Dirigentin mal von vorne gezeigt, weil man die ja nur von hinten sieht, hatten sie so eine Bordkamera quasi. Das war irgendwie ganz nett. Und dann hatten sie einen besoffenen Kameramann, der dann versucht hat, die Solisten auf der Bühne einzufangen und der muss, glaube ich, irgendwie eingesprungen sein für jemanden, der krank war. Das kann ich mir nicht anders erklären. Du hast gesehen, der hat zum ersten Mal eine Kamera in der Hand. Der hat dann immer so nah rangezoomt, dass jede kleinste Bewegung seiner Hand halt so mega Schwenks irgendwie geführt hat. War ganz komisch. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Ja. Das gefällt mir nicht.
Ich habe dann ab und zu die Augen zugemacht und die Musik genossen.
Was ich zu dem Still Alive noch sagen wollte, da hatten sie manchmal, hatte ich das Gefühl, da fehlt ihnen irgendwie so das Fingerspitzengefühl, wie man sowas präsentieren sollte. Weil sie dann halt einfach bei Still Alive hat sie dann angefangen, die Sängerin hat dann so angefangen zu klatschen, dass die Leute mitklatschen. Und das war so merkwürdig, weil du hast in dem Moment und auch viele andere im Publikum haben gemerkt, das passt doch überhaupt nicht. Es ist doch, wenn einfach 4.000, 5.000 Leute zusammen dieses Lied singen und das wirklich nur von der Gitarre begleitet wird, also kein Orchester, kein nichts, sondern nur eine Gitarre, die ganz leise spielt und 4.000, 5.000 Leute gemeinsam dieses Lied singen, dann ist das doch schon Gänsehaut und Stimmung genug. Dann muss man nicht noch irgendwie im Takt dazu klatschen. Und das hat irgendwie viel mehr kaputt gemacht eigentlich, als das jetzt irgendwie zur Stimmung beigetragen hat. Und es hat halt auch nicht funktioniert, weil es haben halt so, in der Mitte haben halt so ein paar 100 Trottel haben halt mitgeklatscht. Die haben dann noch nicht aufgehört. Und hallo? Der Rest des Saals ist natürlich, naja, Entschuldigung, also du hast richtig gemerkt, es gab ja auch sonst mal so ein paar, wo sie zum Klatschen animiert haben. Da hat es ja auch gepasst, da haben dann auch viele mitgemacht. Aber in dem Moment haben halt wirklich nur so ein paar mitgemacht, weil einfach ein Großteil des Publikums gemerkt hat, so, das passt hier nicht. Ich mach da nicht mit, weil dieses Lied, das muss nicht mitgeklatscht werden. So, das reicht einfach, wenn wir jetzt alle gemeinsam dieses Lied singen. Und das fand ich dann halt so merkwürdig, wo ich mir dann denke, so, das muss doch einem Musiker auffallen, wann man klatschen sollte und wann nicht. Oder wann man das Publikum mitmachen lässt. Und es war ja in dem Moment schon so ein Mitmachding, dass da alle singen. Das fand ich dann irgendwie merkwürdig. Aber grundsätzlich fand ich es jetzt nicht so schlimm, wie wir es möglicherweise darstellen. Also ich habe mich jetzt trotzdem unterhalten gefühlt und ich hatte auch Spaß. Also
es ja, war aber auch für mich so, Tickets kosten halt 40-50 Euro und das fand ich war nicht,
das ist dann schon,
ganz
ja,
gerechtfertigt. Also gerade ja. Also ich denke, da hätten sie für die Gamescom vielleicht irgendwie sagen können, okay, wenn du ein Gamescom-Ticket hast, dann kostet so ein Ticket nochmal 20 Euro drauf oder sowas. Weißt du, irgendwie sowas, das wäre fair gewesen. Aber ja. 40 Euro fand ich ehrlich gesagt übertrieben für die Atmosphäre, die dann dort in so einer Messehalle nicht da ist, war es ein bisschen zu viel.
Ja. Aber es war halt
unterhaltsam.
Genau, vielleicht lag es auch einfach daran, dass das halt unter anderen Umständen für uns stattgefunden hat. Weißt du, so, wir sind halt irgendwie 10 Stunden auf der Messe rumgerannt.
Dann war es perfekt.
Und dann war es halt perfekt. Einfach so dieses im dunklen Raum sitzen und nochmal ein bisschen coole Musik genießen und auch so diese Atmosphäre so ein bisschen mitnehmen. So, das hat dann einfach da besser gepasst. Vielleicht hätte ich es einfach echt schlimmer gefunden, wenn du richtig sagst, wenn ich jetzt irgendwie sagte, ich bin jetzt irgendwo hingefahren, nur an diesem einen Abend, habe irgendwie 40-50 Euro bezahlt, nochmal deutlich mehr mit Anfahrt und sonst was und dann kriege ich sowas vorgesetzt, dann hätte ich es vielleicht schlimmer gefunden. Aber so als Abschluss eines Messetages hat es mir eigentlich ganz gut getaugt, muss ich sagen. Aber ich habe deutlich auch Verbesserungspotenzial gesehen. Und das hat mich eben so gewundert. Ich glaube, du hast sogar gesagt, Manu, das wirkte halt so, als ob es improvisiert gewesen wäre, was einem so wundert, wenn das solche Show-Profis sind. Ne?
Ja. Was wir aber mitgekriegt haben, er hat gesagt, er war gestern noch nicht in Europa. Also vielleicht war es an den Folgetagen ein bisschen besser abgemischt und eingegroovter, weil das war ja wirklich der Premierenabend und so wie es klang so, als hätten sie keine Generalprobe machen können, weil es einfach zeitlich nicht gepasst hat. Aber das ist jetzt nur eine Mutmaßung, ja.
Ja, aber ich denke mir auch so, wenn ich als Privatbesucher da hingehen würde und 40-50 Euro dafür zahlen müsste, finde ich nicht cool.
Aber es muss scheinbar also, vielen gefallen haben. Es gab Standing Ovations am Ende dann. Also,
ja.
Nun gut. So, gut. Mir ist jetzt warm hier drin.
Ja. Jetzt ist aber auch mal gut mit Gamescom. Also jetzt
haben wir
wirklich jeden letzten Fitzel besprochen und noch 300, wie viel was hast du heute getwittert? 300, noch
374 Tage bis zur nächsten Gamescom. Ich freue mich schon.
Yay!
Jetzt musst du auch erklären, warum so viele sind.
Ach so, ja, es ist einfach 2 Wochen später dieses Jahr. Nächstes Jahr. Wird ein bisschen nach hinten gezogen, was auch vielleicht, um die Diskussion nochmal abzuholen, ein bisschen dafür sorgen konnte, dass vielleicht ein bisschen weniger los ist, weil das von den Ferien nicht mehr so ganz passt für alle Bundesländer. Mal gucken. Schade. Ist auf jeden Fall weiter von der LA E3-Messe weg. Vielleicht gibt es dann wieder ein paar mehr Neuheiten zu sehen.
Das war ja auch immer ein Grund für die Gamescom, für diesen Termin im August, weil da halt in NRW war da, glaube ich, das letzte Ferienwochenende oder so. Und dann, klar, dann sind halt viele, die da, ich meine, das Ruhrgebiet und so das Rhein-Main-Gebiet ist ja ein Rieseneinzugsgebiet für die Messe. Und klar, dann hast du halt viele vor Ort. Und ich glaube, wenn das dann jetzt später ist, dann haben die schon wieder Schule. Das gut, dann wird es am Wochenende auch voll, aber vielleicht unter der Woche leerer. Muss man mal abwarten. Aber grundsätzlich, klar, weiß ich nicht, dann wird es vielleicht auch schwieriger mit dem neuen Rekord.
Dann gehen, kaufen wir
den mehr. Werden sie eh brechen. Das kriegen sie irgendwie hin.
Okay, dann schwänzen einfach alle Schule.
Ja, natürlich.
Dann vielen Dank, Maike, für deine Zeit, für den Besuch hier. Kann man von dir auf netzwelt.de gibt es auch wahrscheinlich viele Berichte und Videos zur Gamescom oder müssen die alle erst noch geschnitten und gemacht werden?
Nee, gibt jetzt schon Fancy-Berichte zu Black Ops und so, aber kommt noch. Kommt noch mehr.
Gut, aber man findet dich auf netzwelt.de.
Auf jeden Fall.
Super. Dann vielen, vielen Dank. Gerne wieder. Nicht erst zur nächsten Gamescom. Und dann wünsche ich dir und den Zuhörern einen schönen Abend.
Ja, ich euch auch.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.